Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode What the Funk. Endlich nehmen wir sie auf. Die von Nils Görke lang ersehnte Episode über Neuseeland. Die Anreise, die erste Woche in Wanaka und natürlich das Race Challenge Wanaka. Und dann noch der Ausblick auf den Ironman Neuseeland nächste Woche. Ja, der große erste Saisonhöhepunkt, wo ich versuche, mich für den Ironman auf Hawaii zu qualifizieren und mir den Kona-Slot zu holen. Und ja, ich glaube, wir besprechen alles Relevante und ich würde sagen, es ist eine spannende Episode, oder?
Pickepacke voll das Ding und auf jeden Fall bekommt man vor allen Dingen am Anfang mal so einen Einblick ins Reiseleben eines Profis, was da auch so alles passieren kann und welche Entscheidungen was beeinflussen. Also wer nach Neuseeland will, der sollte sich überlegen, in welche Richtung er fliegt. Aber dazu dann mehr im Podcast. Hört es euch an, ist auf jeden Fall für jeden mal wieder was dabei. Wir gehen noch schnell in die Werbung und dann geht's hier los mit dem Podcast. Und in der Werbung Whoop, unser Presenter. Und Fred, ich glaube, in dieser Episode hast du so oft Whoop gesagt wie fast noch nie. Wir müssen hier in der Werbung gar nicht viel sagen, außer hört die Folge aufmerksam zu und ihr wisst perfekt, wie Fred Whoop nutzt, um seine Belastung, Recovery, Reisetage etc. pp. Zu steuern, oder?
Ja, gerade so beim Reisen,
Beim Reisen.
gerade so beim Reisen, auf jeden Fall ein wichtiger und relevanter Partner und auch nach der Reise mit dem Jetlag und so. Klar höre ich in erster Linie immer auf mein Körpergefühl, aber wie ich das dann halt auch eben mit den Daten abstimme und entscheide, was und wie viel ich trainiere, spreche ich unter anderem eben auch in der Episode an. Und ja, dementsprechend.
Können wir nur noch sagen, wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, join.woop.com/pushinglimits oder alle Links in den Shownotes und wir starten jetzt hier direkt rein in die Episode.
So, endlich ist es soweit. Nils Görke hat schon die ganze Zeit auf diesen Podcast gewartet. Ich höre es nur immer in jedem Podcast von euch so, ja, wann nehmt ihr denn auf? Wann
Ja.
kommt der endlich?
Nils will's wissen, Fred, wie es dir geht am anderen Ende der Welt. Ich habe gerade schon gefragt, wie spät es bei euch ist. Du sagst, oh, gerade aufgestanden. Nicht wie ihr denkt, 6 Uhr, sondern es ist 8:30 Uhr. Hier ist es 20:30 Uhr. Also du hast dich gut an die Zeitzone angepasst und hast deinen spanischen Lebensstil mit nach Neuseeland genommen, um mal so reinzustarten.
Ich kann machen, was ich will, der kommt immer automatisch, egal in welcher Zeitzone. Nach einer gewissen Zeit bin ich automatisch wieder in der spanischen Zeitzone.
Gut, kann man nichts dran ändern.
Ja, nee, aber das passt ganz gut. Hier ist Neuseeland ist jetzt auch nicht so wie Australien, dass hier alle um 5 Uhr oder 6 Uhr schon durchstarten. Ist eher
Ja.
bisschen europäischer, was das
Sehr gut.
angeht.
Also bisschen angepasster an dich, also ist Neuseeland besser für Fred Funk
Genau.
zugeschnitten als Australien. Das sind ja schon mal gute Vorzeichen. Aber ey, bevor wir uns jetzt hier in Zeitzonen sonst was verlieren, Fred, ich bin selber jetzt so gespannt. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wir sprechen erst im Podcast über alles und du hast auf Insta nur so kleine Hints gegeben, hast deine Stoppuhr angehabt bei der Reise. Irgendwie ein Flug ist ausgefallen, das weiß ich. Aber lass uns noch mal ganz vorne anfangen. Nach dem letzten Podcast, die letzten Trainingswochen zu Hause und dann die Reise rüber nach Neuseeland. Ich habe irgendwas mit 50 Stunden Travel im Kopf.
Ja.
Es war anscheinend
Nee.
wild.
Wir waren, also, oder ich war nach Lanzarote, war ich ja nur eine Woche zu Hause. Das war schon auch nochmal stressig, gerade so vor dem ersten Rennen und vor der langen Reise. Wir sind dann doch auch insgesamt 5 Wochen in Neuseeland. Ja, muss man erstmal wieder alles, gerade so Wettkampfrad auf Vordermann bringen. Dann war ich auch nochmal so beim Bikefitting, wie auch schon im letzten Podcast angesprochen. Also gar nicht, um jetzt natürlich Position zu verändern irgendwie groß vor dem ersten Rennen. Das wäre natürlich nicht das Cleverste, aber halt einfach, um nochmal den Profi drüber schauen zu lassen, ob alles passt von der Position, gerade so nach der Ellbogenverletzung. Und für einen Ironman, ja, sollte es natürlich alles da geschmeidig laufen. Und ein bisschen trainieren muss ich dann natürlich auch noch packen. Ja, und dann ging's. Wann sind wir hierher geflogen? Es war am 10. Februar sind wir losgeflogen. Das war zu der quasi mit nach Wanaka sind wir westwärts geflogen, also über
Warte
Los
mal, warte mal, warte
Angeles.
mal, warte mal. Wir müssen, bevor du jetzt die ganze Reise hier anfängst, was kam beim Bikefitting raus? Habt ihr noch irgendwas geändert, angepasst? Du hattest ja gesagt, du hattest hier noch so mehr Schaum für die Armschalen geholt. Brauchst du das jetzt oder
Ja,
nicht? Du kannst es ja
das
jetzt die
brauche ich
ganzen
dann.
Details nicht verheimlichen.
Ja, das brauche ich dann zum Glück gar nicht. Also ich bin dann schon die
Ah, top.
letzte, also auch schon die zweite Hälfte vom Trainingslager in Lanzarote habe ich dann nochmal probiert, so ohne Armlinge. Und es ging dann doch schon ganz gut und wurde auch besser. Also habe ich das dann gar nicht eingebaut und auch nicht gebraucht. Und was wir dann eigentlich nur gemacht haben, ist neue Radschuhe, die Platten neue Radschuhe eingestellt. Ist ja dann auch immer eine Kunst für sich tatsächlich.
Alter, ja. Ich verzweifle jedes Mal. Dann gehst du
Ja,
dann, ich hab sie
ich meine.
genauso wie beim letzten Mal. Dann gehst du auf die Rolle und merkst sofort ab Sekunde 1, nein, die sind nicht wie letzten.
Wenn es wirklich genau die gleichen Schuhe sind, dann krieg ich schon selber hin. Aber es waren halt, das davor war halt so ein Prototyp, den ich gefahren bin. Und dann jetzt quasi der neue DMT-Triathlon-Schuh, also wirklich der da rauskommt. Und der hatte diese Striche halt auch irgendwie komplett anders unten. Das heißt, ich habe das selber irgendwie gar nicht hinbekommen. Da braucht man halt diese, weiß schon, diese
Schablonen.
Messplatten, Schablonen und
Ja.
so, um das alles dann perfekt einzustellen. Und neuen Sattel auch eingestellt, der auch nochmal so ein bisschen höher war. Dementsprechend muss man da natürlich dann mit Sattelstütze ein bisschen runter. Aber so an sich von der Position haben wir, ja, wir haben den Sattel, glaube ich, minimal nach vorne geneigt. Ist irgendwie so, ich glaube, um 1 Grad quasi. Ich glaube, das war das Einzige, was wir am Ende wirklich verändert haben. Genau, und ansonsten für größere Veränderungen oder um dann nochmal wirklich weiter an der Position zu arbeiten, da werde ich dann vielleicht auch nach Neuseeland nochmal vorbeischauen, um ja, das dann nochmal anzugehen und genau, also wenn es nötig ist, schauen wir mal.
Sehr
Das heißt,
gut. Ja, ich
wenn Neuseeland scheiße läuft, nochmal
habe.
alles über den Haufen werfen, liegt alles nur in der Bike-Position.
Ja, es sind ja so Kleinigkeiten. Ne? Ich habe gehört, ich habe den Podcast noch mit Dani jetzt aufgenommen. Die war ja nochmal auf der Bahn und hat jetzt von Arbus da dieses ausgeschnittene Visier gehabt, wie bei Remco. Und das ist anscheinend bei ihr mit der Position jetzt am schnellsten. Also da kannst du auch nochmal testen, Fred.
Ja, das war leider noch nicht lieferbar. Das brauche ich auf jeden Fall.
Siehst du?
Ich stoße die ganze Zeit mit dem Visier nämlich an meinen Arm an.
Oh
Weil
Gott,
dieser
das.
Helm ist halt, der Helm ist schon riesig.
Ja. Wie mir jetzt immer sagt, Lord Helmchen. Aber ist geil.
Ja.
Sieht einfach, also die Fotos auch von dir wieder waren, sah schon einfach gut aus, muss ich sagen. Aber komm, wir gehen zum Flug. Du bist schon angefangen.
Ja, genau, Tom und Jana natürlich dabei. Den ersten Flug, von München nach Los Angeles, also wir sind westwärts geflogen, weil meistens fliegt man ja dann doch eher über ja, Middle East, so Singapur Richtung Neuseeland. Gerade wenn man sich halt so auf der Karte anschaut, ist ja Neuseeland immer auf der rechten Seite und nicht auf der linken Seite von Europa, aber die Erde ist ja doch eine Kugel tatsächlich. Und ist genau
Hast du es nochmal überprüft?
hab nochmal geguckt. Und in Neuseeland ist wirklich genau am anderen Ende der Welt, weil wir fliegen nämlich zurück, fliegen wir über Singapur, also die andere Richtung, und beide Strecken, also quasi über LA nach Auckland, beziehungsweise über Singapur oder über Auckland, über Singapur dann zurück von Auckland, ist beides genau gleich lang. Also es ist wirklich genau auf der anderen Seite der Welt. Und jetzt muss ich hier nochmal gucken, was überhaupt alles passiert ist auf der Reise. Ich habe es ja natürlich notiert.
Ich habe es dir direkt geschrieben, ey. Du schreibst dir auf. Gut, perfekt. Gut, dass du es gemacht hast, ey. Weil du hast mir versprochen, allein die Reise wäre ein Podcast gewesen. Nur um ja, das hier, an sich. Deswegen bin ich auch so neugierig gewesen. Das müsst ihr vielleicht für alle, die zuhören. Freds Ankündigung war, ja, wir können jetzt schon aufnehmen. Die ganze Reise, da kann ich eine Stunde drüber reden.
Ja, weil aber an sich ist es jetzt nicht so, dass es irgendwie so mega spektakulär war oder irgendwas Krasses passiert ist, aber es ist halt einfach so eine ewig lange Reise. Also deswegen kann man halt so viel darüber berichten. Also es ist nicht so, dass es irgendwie spannend wird. Aber wir hatten den, eigentlich wollte ich tatsächlich hinwärts komplett Business Class fliegen, halt einfach so zum Rennen. Das ist mir das Geld auf jeden Fall dann wert. Gerade so der zweite Flug war dann halt auch so, also von Los Angeles nach Auckland war halt dann auch so ein Overnight-Flug. Das heißt, da dann wirklich schlafen zu können, wäre es mir auf jeden Fall wert gewesen, aber leider war das ein bisschen kompliziert, den zu upgraden, weil ich habe halt über Lufthansa gebucht. Und das war eher New Zealand und irgendwie keiner der Parteien konnte irgendwie mein Ticket upgraden und dementsprechend hatte ich in Anführungsstrichen nur den ersten Flug Business Class von München nach Los Angeles. Das war natürlich dann richtig entspannt und dann Los Angeles ist natürlich USA, wenn man halt so einen Transfer hat, also auch international, muss man ins Land einreisen.
Echt? Auch wenn du weiterfliegst?
Auch international, ich meine Domestic sowieso, aber auch international.
Ja, Domestic war mir klar, das habe ich ja mehrfach gemacht.
Dann ja, also ich check auch nicht warum, also international das ja eigentlich, dass es nicht geht, dass du da wirklich einfach nur halt das Gate wechselst, aber dementsprechend muss man halt bei so Aufenthalten in der USA dann schon auch immer Zeit einplanen, weil das kann halt auch mal irgendwie länger dauern, gerade so bei der Immigration, da hatten wir aber eigentlich Glück und wir mussten natürlich auch vorher dann gucken, ob unsere S-Tas noch gültig sind von letzten Jahr, aber
Alter, yo!
Und dann, da heißt es ja dann auch, heißt ja auch inzwischen so, dass wir ja, wirklich aufpassen soll und noch anderes Handy mitnehmen und so weiter. Und kann man überhaupt noch mit Esther da einreisen, gerade so als Profisportler, wo man ja, ja mit dem Sport arbeitet ja auch, quasi, auch sein ja. Geld arbeitet und sein Geld verdient. Aber das ist wieder so der klassische Panikmache. Wir sind dahin, der von der Immigration ja halt so Fingerabdrücke genommen. Ja, passt. Ciao.
Und aber also, ist ja, weil ihr schon mal drin wart. Ihr wart ja bei einer anderen Schlange ja, dann, ne?
Das weiß ich
nicht. Du hast ja zwei Schlangen. Du hast ja immer, wenn du ein neues Esther hast, mit dem du das erste Mal einreist, musst du in diese eine Schlange,
Janne,
wo du ewig
Janne,
stehst.
Janne musste, ein neues beantragen, weil die wegen anderen Nachnamen ja jetzt einen neuen Pass hat.
Ah, ja.
Aber nee, das war das gleiche Schlange. Da,
echt?
Also
okay, krass.
Ja, vielleicht
ich bin auch kein Experte, das war nur bei mir beim letzten Mal so.
Es war jetzt auch nicht viel los, vielleicht trennen sie das nochmal, wenn irgendwie super viel los ist, das weiß ich nicht. Aber vielleicht ging es deshalb auch so einfach mit der Einreise, weil wir vielleicht auch schon mal drin waren.
Ja, und weil die sehen, die haben ein Ticket für weiter, vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied.
Nee, da haben die gar nicht geguckt und haben wir auch nirgends angegeben, also hat der auch gar nicht gefragt. Genau, weil das habe ich nämlich auch gedacht. Und da muss man auch sein Gepäck so rechecken, also wirklich alles einsammeln und dann durch den Zoll quasi durch einmal und dann alles direkt wieder abgeben und dann wiederum wieder durch den Security-Check durch. Und das dauert halt alles schon irgendwie so ein Weilchen und wir wollten halt auch noch unbedingt so in die Lounge, um halt auch zu duschen, so zwischen den zwei langen Flügen. Also der erste Flug war 12 Stunden und der zweite Flug dann von Los Angeles nach Auckland 13 Stunden. Und ich habe dann dort vor Ort nochmal versucht, den zweiten Flug abzugraden, quasi so kurz vorher. Aber leider war wirklich alles ausgebucht. Ich hätte da sehr, sehr viel Geld dafür in die Hand genommen, um den Flug auch noch zu upgraden. Das wäre es mir wirklich wert gewesen. Und das ist dann natürlich nochmal doppelt hart, wenn du 12 Stunden Business Class geflogen bist und auf einmal wirst du wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Reihe 60 Economy.
Welcome back.
Für den zweiten Flug. Und ja, aber wir konnten zumindest noch so duschen in der Lounge und ich finde, es ist auch immer so ein Game Changer. Da fühlt man sich dann nochmal deutlich, deutlich besser danach auf so langen Reisen. Und ja, ich konnte auch auf den ersten Flug zumindest so bis irgendwie so 4 Stunden schlafen, was gar nicht so schlecht war. Und dann kam so die Phase, wo man halt so gegen den Jetlag kämpfen muss und erstmal so lange wie möglich wach bleiben muss, um sich halt irgendwie schon mal so ein bisschen an die Zeit zu gewöhnen. Und ja, das habe ich dann auch ganz gut hinbekommen und konnte, glaube ich, hinten raus auf den zweiten Flug, wo ich dann wieder schlafen durfte, weil wieder Nacht in Neuseeland war, da konnte ich dann tatsächlich auch nochmal selbst in Economy 4 Stunden schlafen, weil ich da auch schon so durch war. Und dann waren wir so, glaube ich, knapp ja nach 35 Stunden insgesamt. Reise hatten wir dann schon, sind wir in Auckland angekommen. Es war dann so 6 Uhr früh in Auckland. Und wir hatten so ja eine Dreiviertelstunde Verspätung. Und das Ding war aber, was ich halt auch vorher nicht wusste, in Neuseeland musst du auch alles, dein Gepäck und so, also musst du auch ins Land erst einreisen, dein Gepäck alles auschecken und dann musst du durch diese Declaration durch, weil zu Neuseeland und Australien, die sind ja extrem streng, was das angeht, was du halt so mitnimmst, da musst du ja wirklich alles angeben, also wenn du quasi Laufschuhe dabei hast, die du schon mal gelaufen bist, irgendwie im Wald oder so, das musst du angeben oder Kaffee, Schokolade, alles musst du angeben. Und
du, mit dem Fahrrad und dem ganzen Geraffel, ey.
Ja, genau. Ich
Tom mit seinen ganzen Kameras.
Benutzte Laufschuhe und so. Nee, Kameras ist gar nicht so. Das ist eher halt so um diese, die Natur
Flora und
das,
Fauna,
das,
ja.
Genau, das alles eben zu schützen. Und da wird das dann halt alles streng kontrolliert. Und wir hatten eigentlich ursprünglich auch irgendwie nur, ich glaube, knapp Stunde 45 oder so Aufenthalt in Auckland für unseren dritten Flug dann, was halt eigentlich nur so 2 Stunden dann runter nach Queenstown auf die Südinsel sind. Und hatten halt eben schon die Dreiviertelstunde Verspätung und mussten aber auch noch Terminal wechseln, also von dem International in das Domestic Terminal. Und dann sind wir so mit unserem Gepäck zu der Declaration gelaufen. Und da war natürlich eine mega lange Schlange. Und dann wussten wir, okay, kannst vergessen, den Flug erwischen wir niemals. Und dann mussten wir von Jana ist, glaube ich, auch ein Gepäckstück ist nicht angekommen. Von mir war alles da. Und dann sind wir da irgendwann durch gewesen und waren dann wirklich, ja, also ich glaube, wir hätten selbst mit dieser Stunde 45 Aufenthalt, hätten wir den zweiten Flug gar nicht erwischt. Da hätte schon keine Schlange da sein dürfen und hätte alles super smooth laufen müssen. Weil es ist halt auch irgendwie noch das andere Terminal ist halt auch so ein bisschen weg. Da muss man so einen Bus nehmen und auf diesen Bus haben wir auch irgendwie dann schon wieder 20 Minuten gewartet. Dann konnte ich den ersten Bus nicht nehmen, weil eben so viel los war und ich halt meinen Radkoffer hatte. Dann musste ich wieder auf den nächsten Bus warten. Und dann sind wir aber irgendwann haben wir es mal ins Domestic Terminal geschafft. Es war dann halt irgendwie halb acht in der Früh. Und haben halt da gleich gesagt, wegen Verspätung haben wir jetzt den Flug nicht erwischt und haben dann halt direkt einen neuen bekommen, aber leider erst um 20 Uhr abends, also quasi nochmal 12 Stunden später. Und das Gute war aber, da waren direkt so beim International Terminal, da sind wir halt vorher dran vorbeigelaufen, waren zwei so Hotels. Und dann sind wir erstmal wieder zurück zum International Terminal mit diesem Bus und haben dann in diesen Hotels so einen Dayroom buchen können. Und das hat dann alles noch schön, viel entspannter gemacht natürlich, weil dann kannst du natürlich da auch nochmal duschen und ja, dann haben wir erstmal unser ganzes Gepäck da rein, sind frühstücken gegangen, hab dann noch ein Läufchen mit Tom gemacht da am Flughafen. Auckland Flughafen jetzt vielleicht ist auch, kann ich jetzt nicht empfehlen zum Laufen, aber
Überraschung.
Ich wollte da doch lieber rausgehen, als da ins Gym auf das Laufband. Und ja, dann, das war natürlich dann, dadurch waren die 12 Stunden natürlich richtig entspannt. Und sind dann auch irgendwann in so ein Shopping-Center gefahren, was so 5 Minuten mit dem Uber weg war. Und da war direkt am Eingang auch so Massage, weißt du, so eine Thai-Massage und so. Da habe ich mich direkt eingebucht.
Geil.
für so eine Stunde Massage. Das war echt richtig gut, so gerade nach der langen Reise. Ja, auf jeden Fall. Und irgendwann war es dann halt so, wo es dann halt wieder Zeit war, dass wir wieder zum Terminal mussten, um halt dann wieder unser Gepäck und alles einzuchecken. Das war halt dann wieder wie so eine neue Reise. Also es war alles nochmal so
ein kompletter Reset. War die frühzeitig da? An die Schiss hattet, dass es lange dauert?
Man kann bei den ganzen Domestic-Flügen erst hier, also wirklich erst 2 Stunden vorher einchecken, also früher geht gar nicht.
Okay.
Genau, und das hat die uns vorher schon gesagt, deswegen wussten wir, früher können wir gar nicht da sein. Aber gerade wenn es dann halt so Domestic ist, ist natürlich auch sowieso alles ein bisschen entspannter und auch so das Domestic-Terminal ist dann auch nicht so groß, also genau, geht es dann alles relativ entspannt. Und dann stand halt eben noch der letzte Flug an von Auckland nach Queenstown auf die Südinsel. Da wurde es dann nochmal richtig hart, wach zu bleiben. Weil es war halt dann zu dem Zeitpunkt wieder 8 Uhr früh in Deutschland. Also, und ich hatte halt, gut, ich hatte zweimal 4 Stunden geschlafen in den 45 Stunden davor. Und ja, genau, vor Ort war noch das Einzige, was noch war, ich hatte noch so Mietwagen gebucht halt in Queenstown am Flughafen. Das Einzige war nur, dass die schon um 17 Uhr oder so zugemacht haben. Das heißt, ich musste noch davor organisieren, dass ich den Mietwagen irgendwie noch abholen kann. Und da haben die mir gesagt, ja, alles kein Problem, die hauen meinen Schlüssel da, den Autoschlüssel da in so eine Lockbox. Aber ich habe dann bis kurz vorm Flug um 20 Uhr immer noch kein Code für diese Lockbox gehabt. Und dann habe ich uns schon da wirklich am Flughafen stehen sehen und wir sind nicht weitergekommen, weil wir den Mietwagen nicht bekommen haben. Dann habe ich im Flug, habe ich die endlich nochmal erreicht, also habe ich dann noch meine Nummer erreicht und also angerufen und dann konnten mir die auch endlich den Lockbox-Code sagen. Also sie haben wahrscheinlich vergessen, irgendwie mit mir dann zu schicken. Und dann war also das auch noch organisiert, aber das war nochmal so richtig
angerufen.
Ja, genau. Also ich saß schon im Flieger, genau beim Boarden, also auf dem letzten Flug. Weil da ist mir auch kurz vorher ist mir halt eingefallen, ey, warte mal, ich habe diesen Code von dieser Lockbox gar nicht.
Shit. Oh Mann, ey. Und die Einreise, war die dann, wenn ihr alles angegeben habt, war dann easy? Oder ja,
das hatten wir schon in Auckland.
Ja, ich meine, ja, wie war das, wenn du alles angegeben hast?
Genau. Ja, nee, der hat mich halt so gefragt, was ich da habe, nutze ich die Schuhe für Wandern, für Laufen und ja, ich habe gesagt für Laufen und dann, also am Ende wurde das einfach nur durch so einen Scanner nochmal durchgeschoben, aber ich musste jetzt gar nichts auspacken oder so.
Ja, okay.
Ja, also ich keine
Also
Ahnung,
easy.
ab wann die da dann wirklich das kontrollieren oder ab wann du das vielleicht sogar
Wenn du
entsorgen
wahrscheinlich
musst.
sagst, ich bin mit den Schuhen mehrfach in Spanien, Schweiz, Italien, Kanaren durch Hundescheiße gelaufen.
Ja, genau.
Dann gucken die sich wahrscheinlich nochmal näher an.
Und genau, der letzte Flug, der war auch nochmal echt richtig schön, weil du halt Queenstown, das ist halt auch so, da fliegst du dann so durch die Berge durch, auf so einen kleinen Flughafen. Rechts und links hast du diese riesen Berge. Allerdings hast du dementsprechend auch Ultra-Turbulenzen. Und es war wirklich, die Turbulenzen waren so krass, dass ich einmal so, ich habe so Musik gehört und einmal habe ich kurz mal das Lied so weitergemacht, weil ich gedacht habe, ey, wenn die jetzt abstürzen, dann will ich auf keinen Fall das eine Lied hören.
Du Scheiße. Waren das die heftigsten Turbulenzen, die du je hattest, oder?
Ich glaube schon.
Wenn du überlegst, aber auch geil, wenn wir jetzt abstürzen, dann will ich wenigstens ein geiles Lied hören. Was hast du dann angemacht? Das ist die Frage.
Das weiß ich auch nicht mehr. Ich hab nur weitergemacht. So, also ich wusste nur, dass das will ich nicht hören.
Oh Gott.
Ja, und dann waren wir irgendwann, also von Queenstown nach Wanaka. Irgendwann war es dann natürlich schon dunkel. Und wir sind dann nochmal die Stunde dann da mit dem Auto gefahren. Da fährt man über so einen Pass rüber. Also ist nochmal so ein bisschen so ein Gekurve. Und eigentlich auch eine mega schöne Aussicht. Aber die haben wir dann da in der Nacht natürlich nicht mehr gesehen. Ja, und dann nach insgesamt Tür zu Tür 52 Stunden waren wir dann bei unserem Airbnb. Und natürlich erstmal, also natürlich direkt tot ins Bett gefallen. Aber wie es ist dann mit dem Jetlag, da ist es nicht so, dass du dann irgendwie direkt schön die 10 Stunden irgendwie schläfst, sondern am nächsten Tag irgendwie nach 5, 6 Stunden ist man hellwach um 6 Uhr früh oder so. Und dann, und dann geht's los.
Dann ging's Training
in
los
in Wanaka. Natürlich erstmal Rad aufgebaut und so. Was interessant war, ich hatte über die ganze Reise, also waren ja quasi, ja, im Endeffekt waren es ja quasi 2 Nächte und einen Tag haben wir ja quasi geskippt. Und ich hatte immer grüne Whoop-Daten. Also quasi auch auf dem Flug mit dem kurzen Schlaf hatte ich grün bei Whoop. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist eigentlich saugutes Zeichen für die Fitness, weil das einfach heißt, dass meine Stresstoleranz super hoch ist. Und ich mir schon gedacht habe, ich werde mich wahrscheinlich schneller als erwartet von der langen Reise erholen.
Und ja, du hast gut geübt, ne? So Rolle fahren, einhändig mit einer Hand nur festhalten und all so ein
ja,
Blödsinn,
genau,
was du gemacht hast. Und statt Sport, wenn du unbedingt trainieren willst, spazieren gehen und so, du hast dein Stresslevel hast du gut ausgereizt oder gut trainiert. Also wenn du das überlegst und anhörst, die Reise, dass du dann das irgendwie verpasst, dann noch das mit dem Mietwagen, die bis kurz vor Abfluss diesen Code nicht hast und so. Ich glaube, bei allen anderen wären schon so Ding, 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 Alarmglocken rot bei Whoop gewesen.
Ja, ich denke, also bei so einer langen Reise, ey, irgendwas ist ja auch immer, also das ist irgendwie so, dass du so 52 Stunden unterwegs bist und alles läuft smooth, ist auch eher unwahrscheinlich. Ich meine, ja, zum Glück ist nur ein Gepäckstück, also Janas Gepäckstück ist nicht angekommen. Ich meine, es kam dann auch am nächsten Tag, kam es dann auch schon in Wanaka an. Ich meine, die liefern das ja dann. Und was auch gar nicht so schlecht war, weil es war auch wieder ein bisschen Tetris, um alles aus Auto zu bekommen. Weil wir halt auch 3 Leute sind und sobald du halt hinten irgendwie einen Sitz oben lassen musst und dann mit dem Radkoffer und den ganzen Gepäckstücken. Ich hatte halt auch selber 2 Gepäckstücke und den Radkoffer.
Boah, ja, dann ist eng.
Dann, ich hab halt dementsprechend habe ich auch noch geschafft, meine ganze Nutrition für die 5 Wochen mitzunehmen. Es war halt auch alleine, ich habe alleine, also am Anfang 10 Kilogramm Nutrition dabei gehabt. Da habe ich
Stark.
Jana schon gesagt, also sie kann für 10 Kilogramm kann sie in Neuseeland shoppen gehen.
Shoppen. Ah, es ist gut. Aber immer nur in so Etappen. Für den nächsten Flug rüber nach Taupo nur drei.
Ja, genau, stimmt.
In Wallacanora muss ich zurückhalten. Ja,
Ja.
stark, aber dann seid ihr angekommen, habt erstmal alles ausgecheckt. Trainingsrevier, wie ist es da? Also, du hast jetzt ein paar Reels und Stories ja gepostet. Ich habe es gesehen, du hast einmal geschrieben, das sieht alles aus, als wenn es AI generiert wäre da. Wie ist es so? Ist es, wie alle sagen, landschaftlich total krass, Straßen ordentlich rau, man muss immer treten, es geht nie von selber. Wie ist es? Wie war das Gefühl da unten?
Aber hier, unser erster Joke war eigentlich, es ist fast so grün wie in Lanzarote. Das haben wir erstmal mal gesagt. Nee, es war schon echt, also wirklich, du hast so auf diesen See geschaut mit diesen Bergen im Hintergrund. Das war wirklich wie so ein, ja, wie so ein Bildschirm. Wie als ob das jemand so dahin projiziert. Deswegen hab ich auch so gesagt, es ist wie AI, weil es hat alles so fake ausgeschaut, weil es halt so geil war auch. Also es ist schon wirklich richtig schön. Also so wie alle sagen und wie man sich's vorstellt oder wie man es halt auch auf den Bildern sieht. Also schon echt beeindruckend. Also die Berge da sind auch echt alles so ein bisschen so zu so dramatisch, sage ich mal. Und ist auch ein interessanter Fun Fact, den ich gelernt habe. Neuseeland ist noch eine sehr ist noch sehr jung, oder die Berge sind alle noch sehr jung. Und die Alpen wachsen ja pro Jahr immer so 1 Millimeter, die Berge. Also die Berge wachsen ja auch noch. Und in Alpen ist es so 1 Millimeter pro Jahr. Und in Neuseeland ist es mit der zehnfachen Geschwindigkeit, da wachsen die ein
Ach
Zentimeter
krass.
pro Jahr. Und dementsprechend sind die auch sehr gefährlich. Also wenn du irgendwie so ganz hoch, wo es so steinig ist, sind die natürlich super brüchig und so. Gibt es auch extrem viele Todesfälle. So, und muss man schon ein sehr erfahrener Kletterer sein, wenn man da auf die Berge ganz, ganz hoch geht. Aber ja, dementsprechend schaut es, ist ja die Landschaft alles so ein bisschen so, ja, so dramatisch. Und so auf den Bergen ist halt auch, sind so keine Bäume. Das ist alles so ein bisschen wie in den Alpen ab 2000 Meter. So schaut es da überall aus. Und obwohl Wanaka ist eigentlich nur so auf, ich glaube, 250 oder 300 Meter. Und ja, aber da gehen dann auch die Berge bis auf 3500 Meter hoch. Hast dementsprechend dann auch Schnee noch ganz oben. Und Wanaka war auch vom Klima jetzt schon, also da ist ja Sommer im Moment. Aber Wanaka ist ja schon sehr, sehr südlich. Und ja, war schon kalt. Also gerade so die Nächte waren noch richtig kalt. Ich meine, tagsüber, wenn dann so die Sonne rausgekommen ist, dann wurde es schon sehr warm, weil da ist ja auch UV-Index, ist da ja auch wieder irgendwie so bei 12, 13. Also da muss man sich wirklich, also auf jeden Fall eincremen. Ist teilweise noch schlimmer sogar als in Australien.
Ach, krass.
Und das macht es dann natürlich auch super warm, wenn die Sonne rauskommt, aber dann hast du halt trotzdem immer so diesen kalten Wind dort. Und ja, also ich hatte Ausfahrten, wo die richtig kalt waren, aber ich hatte auch Ausfahrten, wo es echt warm war. Es war so ein bisschen so ein Mix. Aber insgesamt haben die ganzen Neuseeländer vor Ort, so die ganzen Locals, meinten alle so, die hatten so einen schlechten Sommer wie noch nie.
So kalt,
Also die
oder
ersten,
was?
ja, so kalt, aber auch viel Regen. Also
Ja.
gefühlt wie
Wie auf
überall auf der Welt.
Lanzarote.
Ja, es ist gefühlt, also auf der ganzen Welt ist gerade so, ja, so schlecht wie noch nie, so der Winter oder der Sommer. Also ich glaube, habe das Gefühl, egal wo du gerade hinfliegst oder hinfährst, irgendwie so richtig Glück hat man gar nicht mit dem Wetter.
Ja. Also das ist ja wenigstens überall gleich. Man muss nicht irgendwo hinfliegen. Habt
Ja,
ihr hier
genau,
zuerst gehört?
da
Selbst am
kannst du zu
anderen
Hause
Ende der
bleiben.
Welt, Leute, beruhigt euch, bleibt zu Hause. Woanders ist auch scheiße. Und dann hast du erstmal noch die Local Legend aus dem Ruhestand zurückgeholt zum Training, habe ich gesehen.
Ja, genau. Ja, ist der Brayden Curry, der wohnt ja in Wanaka, und habe mich dann mal eingeladen zum Easy Run und Sauna am Anschluss. Die haben auch da so eine richtig, ist wie gefühlt alle in Wanaka, ist eher so ein bisschen so eine, bisschen wie Noosa auch. Also wohnen entweder Leute, die im Ruhestand sind oder die halt super reich sind, irgendein Business oder was auch immer. Also halt nur so Häuser quasi. Und insgesamt ist Wanaka, was man noch sagen muss, halt super viel los mit Touristen. Also ich habe eigentlich mehr Asiaten und Europäer gesehen als Neuseeländer dort.
Krass.
Und das würde ich auch sagen, das ist so der einzige, ja, ich will mich da jetzt auch nicht außen vor nehmen, ich bin ja auch Tourist dort, aber es ist das einzige Negative an Wanaka, weil das ist halt wirklich ein Dorf, und es ist aber halt so viel los durch Touristen, dass du da, wenn du gerade irgendwie so parken willst in der Stadt, da musst du wirklich, die einzige Chance, da einen Parkplatz irgendwie tagsüber zu bekommen, ist, wenn halt direkt vor dir irgendwie einer rausfährt.
Oh, krass.
Und das gleiche auch in den Cafés. Wir sind am ersten Morgen, wo wir natürlich noch nichts da hatten zum Frühstücken, erstmal in so ein Café gegangen, um halt da erstmal Kaffee zu trinken und was zu essen. Und es hat halt geregnet eben an dem allerersten Vormittag. Und das Café war so voll und so eine lange Schlange, dass wir, okay, shit, da ist nichts mehr frei. Und aber während wir in der Schlange standen, also weil die Schlange auch so lang war, standen wir relativ lange in der Schlange, haben wir gesagt, wir nehmen jetzt einfach irgendwas mit. Aber während wir da standen, wurde dann was frei und es ist, glaube ich, auch so die einzige Chance, da so einen Tisch zu bekommen. Das war schon ein bisschen nervig.
Zum Warten, wann ein Tisch frei wird, denn da musst du schnell sein.
Ja, genau.
Aber das kannst du ja, genau. Schnell rennen. Zack, meiner, deutsch, reserviert, Handtuch drauf.
Und dann, genau, Brayden, dann in der schön, coole Sauna mit richtig Ausblick auf die Berge. Sauna-Battle habe ich allerdings verloren. Da habe ich mir auch schon gedacht, dass so, der gibt wahrscheinlich eh nicht auf, dann gebe ich jetzt lieber auf in der Race Week, da habe ich eh keine Chance.
Ja, vor allem in der Race Week, ey.
Ja.
Sauna-Battle in der Race Week. Komm, wer kann länger? Eine Stunde.
Und da habe ich dann auch hier so mit Kyle Smith drüber geredet, dass ich da sowieso keine Chance gehabt hätte, weil Brayden, der ist da echt stark und irgendwann fängt er halt dann an, so nochmal so aufzugießen und guckt dich dabei so an.
Ach, das kennt Kyle auch schon, oder was?
Ja, der hat auch schon alle Sauna-Battles gegen Brayden verloren. Aber der ist echt noch brutal fit. Der ist dann noch einmal, also muss meine Vorbelastung mit mir mitgelaufen. Und da ist der, sind wir auch so 3:30er Tempo gelaufen und ist auch ja schön entspannt mitgelaufen. Und auch beim, er ist ja dann eine Staffel gelaufen beim Race Challenge Wanaka. Und da war er auch richtig stark unterwegs. Ich glaube, da ist er genauso schnell gelaufen wie der Sieger Jack Moody. Also auch schneller als ich dann. Natürlich ohne Vorbelastung, aber trotzdem schon echt stark unterwegs. Aber ich meine, er macht ja auch echt noch viel so jetzt Adventure-Zeug. Also,
ja, da kommt er ja auch her, ne?
Ja.
Vor Triathlon hat er ja auch so Adventure Races und Adventure Runs und so gemacht.
Genau. Ja. Also er will sich auch für dieses so UTMB 50 Kilometer dieses Jahr noch qualifizieren. Also der macht schon auch noch so viel
Trail. Oh, dann
so
Battle gegen Frodo, so. Oder? Der startet
der da dieses Jahr?
Der hat sich doch beim UTMB, also auf jeden Fall hat der irgend so einen Qualifier in Nizza doch gemacht.
Ja.
Und auch richtig gut. Das wäre witzig.
Ja, das wäre cool, ja.
Aber du hast schon gesagt, Race, komm, lass uns da einsteigen. Lass uns zum Race kommen, da warten doch alle drauf, Red. Saisonauftakt Challenge Wanaka, hast du ausgewählt, weil vom wichtigen Rennen Ironman Neuseeland, ich meine, die Leute, die jetzt dabei sind, wissen, Fred, erstes Rennen in der Saison, in der Regel das schlechteste. Ich meine, das Ergebnis kennen wir alle, dritter Platz. Wenn das jetzt das schlechteste war, würdest du direkt unterschreiben für die Saison, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dritter Platz ist das eine, aber glaube auch so von der Leistung das einzuordnen, war auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als normalerweise so mein erstes Rennen der Saison. Also jetzt auch gerade von den Werten und das natürlich noch dazu jetzt 4 Monate nach der OP. Und vielleicht noch kurz zum Training, was ich halt so gemacht habe, dann zwischen Reise und Rennen, weil wir haben natürlich jetzt auch nicht super getapert auf das Rennen, weil ich meine, klar, ich hatte eben Lanzarote Trainingslager, dann hatte ich diese Woche zu Hause, die ein bisschen stressig war, da konnte ich auch nicht super viel trainieren, dann hatte ich natürlich die Reise, da konnte ich nichts trainieren, da musste ich mich von der Reise erholen, ans Jetlag gewöhnen. Da muss man auch wirklich auf seinen Körper hören. Da habe ich auch in den ersten paar Tagen habe ich schon ja einige Einheiten so hin und her geschoben oder auch verkürzt oder ausgelassen, weil da habe ich wirklich auf mein Körpergefühl gehört, und auch wenn sogar Whoop grün angezeigt hat, ich aber einfach ultra müde war und dann halt irgendwie halt eben nur locker trainiert habe, statt irgendwie schon irgendwelche Intervalle, die mir dann schon aufgeschrieben hat. Und dementsprechend war halt dann Race Week Wanaka auch jetzt nicht perfekt, so dass ich jetzt wieder irgendwie tapern konnte, weil ich musste halt auch irgendwie mal wieder so ein paar Einheiten, die ich halt eben auch für den Ironman dann 2 Wochen später brauche, dann unterbekommen, und hatte dann ja nochmal so bis 2 Tage vom Rennen nochmal so 4 Tage nochmal so richtig gut durchgezogen und da auch nochmal ein paar starke Einheiten gemacht. Und dann die letzten 2 Tage vom Rennen, da war es dann ein bisschen Volumen reduziert. Also es war eine recht kurze Taper-Phase, das hatte ich für eine Mitteldistanz
jetzt auch. Aber trotzdem noch die Intensität, weil du eben gesagt hast, du hast noch irgendwie Pre-Race-Aktivierungen und so gemacht, also so Volumen runter,
ja, genau,
aber Intensität halt trotzdem noch hochgehalten.
Ja, Intensität war eigentlich die ganze Zeit oben. Also sagen wir so, Intensität war eigentlich oben bis, also Rennen war am Samstag und Intensität war oben bis Donnerstag. Okay, also da habe ich eigentlich wirklich erst am Freitag da weniger und auch weniger intensiv vielleicht gemacht. Aber selbst die intensiven Einheiten oder die Aktivierungseinheiten, die ich sonst mache, selbst die habe ich auch länger gezogen, also mehr inklusive mit mehr Volumen, beziehungsweise auch halt bis noch kürzer vom Rennen. Also zum Beispiel an dem Donnerstag habe ich nochmal so eine Koppeleinheit gemacht, das war 2 Tage vom Rennen. Die mache ich normalerweise 4 Tage vom Rennen. Also das Ganze einfach ein bisschen knapper ans Rennen ran. Und habe ich für eine Mitteldistanz eben auch noch nie so gemacht. Deswegen war es halt einfach so einige Fragezeichen. Also wie ist die Fitness, die Form jetzt eben nach der Verletzung? Dann Februar habe ich auch noch nie ein Rennen so früh gemacht. Dann natürlich eben nicht ganz rausgenommen, was vielleicht in dem Fall gar nicht so schlecht war. Ich meine, am Ende drin bin ich ja hier auch, oder ist der das Ziel halt, das Hauptziel eben Ironman Neuseeland, und Challenge Wanaka war halt dann einfach so diese finale Vorbereitung, finale Koppeleinheit, letzte harte Einheit für den Ironman 2 Wochen später. Und dann natürlich noch so andere Seite der Welt mit 12 Stunden Zeitverschiebung und der langen Reise. Also waren einige Fragezeichen, und ja, ich glaube, ich bin dann auch endlich so am Tag vom Rennen bin ich auch endlich mal so ein bisschen in Race-Modus gekommen. Das hat sich auch noch so ein bisschen in Grenzen gehalten, auch so vor Ort. Das war immer eher so ein Gefühl, ich bin jetzt hier so zum Trainingslager als zum Racen. Und ja, dann stand endlich das Rennen an. Es war schon um 7 Uhr früh war schon Start für eine Mitteldistanz. Also eigentlich perfekte Vorbereitung auch für einen Ironman, weil da ist auch um 7 Uhr hier Start, und ja, dementsprechend früh aufstehen, und es war super, super kalt am Renntag. Ich glaube, am Rennmorgen hat es nur knapp 4 Grad oder so gehabt.
Oh,
und
echt?
dafür hatte ich gar nicht die Klamotten dabei, weil ich irgendwie so auf Sommer eingestellt war.
Shit, 4 Grad.
Ja, es war richtig, richtig kalt.
Hast du den Neo drunter gezogen als lange Unterhose?
hätte ich machen sollen, ja. Das wäre eigentlich schlau gewesen. Ist immer noch das Problem, wenn man halt vorm Rennen nochmal auf die Toilette muss. Das ist nicht das Beste, wenn man Neo dann schon anhat.
Das ist ja richtig unangenehm. Und dann diesen Gedanken gleich im Einteiler racen, das ist so, da schüttelt es mich jetzt schon, ey. Wie viel Grad war es denn tagsüber, wenn die Sonne rauskam?
So 20. Die Sonne also wirklich die Aussicht draußen war dann so 20.
Schon
so,
es wird schon wärmer, ja, okay.
Ja, aber halt, das ist dann eher so um halt mittags. Und dadurch, dass 7 Uhr Start war, sind wir halt spätestens irgendwie um 11 Uhr dann im Ziel. Ja, ich meine, gut, klar, beim Laufen wird's dann eh warm. Aber ja, das Schwimmen war gar nicht so kalt, weil das Wasser hatte 18 Grad. Ich fand es im Wasser dann auch eben angenehmer als draußen. Und es war aber schon so wirklich so ein bisschen epic. Dann so in der Früh, wo wirklich gerade so die Sonne aufging, wirklich um 7:15 hinter den Bergen mit dem See. Und dann spielen die da natürlich New Zealand National Anthem und so. Ist halt einfach so eine richtig, richtig geile Stimmung da.
Ja, mega geil.
Und dann, es war ja auch ein überschaubares Profifeld. Ich glaube, 12 Profimänner oder so waren am Start. Wurden wir dann da aufgerufen. Ich hatte Start Nummer 3 und waren dann eben, sind dann so ein bisschen ins Wasser rein. Das war so am Anfang recht seichtes Wasser und wir sind dann so ein bisschen weiter drin gestartet. Schlapp hüfthohes Wasser. Und Schwimmen war natürlich auch bei mir so das größte Fragezeichen. Weil da war die Form auch so, ich meine, so Radfahren und Laufen ist die Form auch echt noch ganz gut rumgekommen. Und das habe ich auch schon gemerkt, so in den Einheiten in der Rennwoche, dass da geht jetzt langsam echt so richtig was. Aber Schwimmen ist halt, klar, das hängt halt einfach noch so ein bisschen hinterher. Ich meine, ich kann jetzt auch erst seit Anfang Januar wieder richtig schwimmen und bis es dann mal so wiederkommt und dann noch mit den Ellbogen, der mir dann doch ab und zu dann noch auch noch wehtut, wenn ich irgendwie da viel schwimme. Und jetzt so auch so die letzten Einheiten, die ich hatte dann im See auch noch mit Neo, waren jetzt auch nicht unbedingt gut für Selbstbewusstsein, weil in dem See ist durch den vielen Wind eine brutale Strömung. Also man schwimmt krass. Immer in die eine Richtung. Wobei in die eine Richtung, man schwimmt gar nicht so schnell, da schwimmt man eher so normal und denkst so, okay, ist gar keine Strömung, aber in die andere Richtung schwimmt man dann super langsam. Also ich bin da wirklich teilweise, an einem Tag war es auch noch so ein bisschen so choppy durch den Wind.
Ist richtig langsam.
Dann bin ich so irgendwie 1,5 Kilometer in die eine Richtung geschwommen, so mit den Wellen halt auch noch. Dann umgedreht und in die andere Richtung bin ich so 2-Minuten-Pace geschwommen, 100 Meter.
Was?
auch noch so gegen die Wellen, weil dann erwischt ihr auch manchmal so Züge nicht und greifst so ins Leere und dann steht man irgendwie so gefühlt manchmal halt eben auch so auf der Stelle und ich habe da auch die ganze Zeit so den Boden gesehen und sehe so, wie ich mich einfach nicht vorwärts bewege. Da habe ich schon überlegt,
schön
teilweise 30 irgendwie
Minuten zurück.
Ja, habe ich schon überlegt, teilweise irgendwie rechts jetzt einfach rauszugehen und zurückzulaufen. Aber es ist halt wirklich so, ich hatte keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwie gut unterwegs bin oder nicht oder ob das jetzt hier, also konnte es halt gar nicht einschätzen.
Ja.
Und im Race ist natürlich auch mit 12 Leuten, da wird natürlich nicht allzu viel gefightet am Start. Hatte aber echt eigentlich direkt gemerkt, dass meine Arme gar nicht so schlecht sind und konnte da eigentlich gut Gas geben. Wir sind auf jeden Fall erst irgendwie erst mit der Strömung geschwommen, weil wir waren relativ schnell hinten an der Wendeboje und haben dann ewig zurückgebraucht.
Im Rennen ist es ja okay. Wenn du so vorne siehst, genau. Die kommen auch nicht weg und so, die stehen, das ist ja dann alles egal, aber alleine und dann so erst mit der Strömung hin und dann zurück, das ist schon mies.
Ja, das stimmt. Und ich habe schon gesehen, also vorne waren direkt so, direkt 2 weg, die waren auf jeden Fall schneller, also da hätte ich auf keinen Fall mitschwimmen können. Ja, hab aber irgendwann sehr, sehr gute Beine erwischt und wir waren dann so, ja, haben dann so die Verfolgergruppe gebildet. Und ich war echt happy, weil ich die ganze Zeit einerseits echt recht, ja, easy da mitgeschwommen bin, aber andererseits auch immer irgendwie richtig gut reagiert habe, wenn irgendjemand rechts oder links an der Gruppe vorbeischwimmen wollte, dass ich da dann irgendwie auf die Beine gesprungen bin und habe eigentlich auch alle Positionskämpfe um jegliche Wasserschatten habe ich auch alle gewinnen können. Und das fand ich halt einfach irgendwie so, ja, was eigentlich echt so ein, ja, ein persönlicher Erfolg war, dass ich da echt stabil unterwegs war und habe es dann auch geschafft, mich super clever halt in der Gruppe so zu positionieren. Und dann auch am Ende, obwohl ich eigentlich nur die letzten 150, 200 Meter bin ich vorne geschwommen, bin ich halt dann als erster von dieser Gruppe oder quasi als dritter dann insgesamt aus dem Wasser gestiegen. Und da haben alle gedacht, ich habe die Gruppe die ganze Zeit angeführt.
Habe ich ehrlicherweise, habe ich genau das auch gedacht. Also Instagram hat es genau das gezeigt. Fred Funk ist in Top-Schwimm-Shape. Der hat die Gruppe angeführt und den Abstand klein gehalten.
Das war auch so ein bisschen so Zufall, weil ich meine, ich war in der Gruppe, aber gedacht, ja, passt, ich bin jetzt in der Gruppe, ich spare jetzt hier meine Energie, ich habe jetzt hier absolut keinen Grund, irgendwie Tempo zu machen. Es ist mir komplett, die zwei da vorne sind mir jetzt auch erstmal komplett egal. Ich meine, ist natürlich auch
Wusstest du, wer es war?
Einen wusste ich, dieser Ivan Abele, das ist ein Neuseeländer, der hat deutsche Eltern. Und ich habe natürlich auch geguckt, wer ist gerade so in Neuseeland ja, gut und vorne dabei, weil die hatten ja auch eben schon ein paar Rennen. Dementsprechend habe ich da mal so Ergebnisse geguckt von den letzten Rennen. Und eine so eine bekannte Halbdistanz in Tauranga 2 Wochen vorher, da hat der eben Streckenrekord aufgestellt beim Radfahren. Und hab da halt so geguckt, okay, der ist extrem starker Swim-Biker und da nicht so starker Läufer, aber der ist da eben Zweiter geworden zwischen Jack Moody, der da gewonnen hat, und Mike Phillips, der da Dritter war. Also quasi die drei waren da jetzt in Wanaka auch alle wieder am Start und ich wusste, dass die drei dann so meine Hauptkonkurrenten an dem Tag sind. Und den anderen, den kannte ich jetzt nicht, der da vorne dabei war, wusste ich jetzt nicht, wer das ist. Und ja, aber ich meine, ich bin das Rennen natürlich auch so angegangen, dass es auch eben nochmal so der letzte große Hitout für einen Ironman ist. Und ja, dementsprechend wollte ich mich beim Schwimmen jetzt da auch nicht irgendwie wie kaputt prügeln, beziehungsweise gerade mit der Ellbogengeschichte eher gesagt, ich bleibe jetzt auf jeden Fall nur in der Gruppe. Idealerweise wäre es natürlich wieder gewesen, wenn so jemand nicht so schnell geschwommen wäre wie die vorne, aber halt schneller als unsere Gruppe. Das wäre wieder so der perfekte Wasserschatten gewesen. Irgendwie so, dass irgendwo sowas dazwischen. Gibt es hoffentlich hier dann beim Ironman jemanden. Aber
Aber war
ja,
ja so perfektes
wenn,
Training, dass du ruhig bleibst und
ja,
irgendwie auch guckst,
genau. Ja, und so,
dass
genau, die
wenn irgendwer
Positionskämpfe
geht.
konnte ich super dadurch üben einfach.
Ja.
Und eben so 200 Meter vorm Schwimmausstieg ist halt einer irgendwie links vorbeigeschwommen, hat nochmal so angezogen. Ich bin direkt so in Wasserschatten rein. Und dann war ich direkt vorne so an Position 2. Und irgendwann ist der dann wieder langsamer geworden. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt gehe ich hier vorbei. Und dann habe ich eben die Gruppe quasi aus dem Wasser und auf die Radstrecke geführt. Und die Radstrecke war echt, auch echt anspruchsvoll. War ich nie flach. Es ging ja echt die ganze Zeit rauf und runter und auch teilweise echt so kurze steile Anstiege. Aber man konnte dadurch, dass man halt, je schneller, ist da so eine typische Radstrecke, ist, je schneller du unterwegs bist, desto leichter ist die Radstrecke, weil du halt dann eben gerade immer so den halben Anstieg einfach immer wieder so hochrollst. Also das macht extrem viel aus. Also gerade wenn man die irgendwie so im Training gefahren ist und dann bist du da irgendwie so eine 200 Watt gefahren, da hat man dann schon immer ein bisschen länger für diese Anstiege gebraucht. Aber im Rennen, wenn du dann halt wirklich mit Speed da in diesen Anstieg richtig reinfährst, dann bist du schon fast oben, wenn du dann halt wieder irgendwie aus der Aero-Position rausgehen musst. Und genau, bin dann am Anfang erstmal so, ja, irgendwie so mein Ding gefahren, aber irgendwie konnte halt gar nicht so richtig hart gehen, weil es halt auch noch echt kalt war. War dann eher so gefühlt so ein bisschen Ironman-Effort. Glücklicherweise ist aber dann irgendwann Mike Phillips eben an mir vorbei und hat dann einfach Tempo gemacht und dann wusste ich, okay, das ist das Tempo, was ich hier was man auf einer Mittelstanz gehen muss. Ich meine, es war auch Race Ranger und 20 Meter, also auch das wieder perfekte Übung jetzt hier für Ironman Neuseeland, wo es das ist ja die allererste Langdistanz mit 20 Meter Regel sein wird.
Ja. Super geil.
Und auch gut, da dann wieder so ein bisschen reinzukommen mit dem Race Ranger. Ist schon, finde ich, so ein Ding, wenn man gerade so das erste Mal macht. Also, ich meine, war jetzt nicht das erste Mal für mich. Aber ja, ich finde, es braucht schon auch ein bisschen Übung, irgendwie so mit diesem Race Ranger zu spielen, mit diesen Lichtern, dieses Orange, Blau und Rot. Immer mal Rot muss man überholen, aber gerade. Ja, in welchem Licht bleibt man? Und idealerweise ist man natürlich die ganze Zeit im orangenen Licht, was 23 bis 25 Meter dahinter ist. Dann blau ist ja 20 bis 22 und rot dann unter 20. Das heißt, im blauen willst du eigentlich nicht sein, weil wenn du da halt dann ins Rote reinrollst, dann musst du ja überholen. Das heißt, am besten ist man die ganze Zeit im orangenen, dass wenn man dann ins Blaue reinrollt, dann kann man wieder so, okay, jetzt wieder ein bisschen runter vom Gas, dass ich wieder im orangenen bin. Das Ding ist halt, da ist es mir halt wieder aufgefallen mit den 20 Metern. Du hast da halt einfach so oder hast halt einfach keinen Windschatten bei 23 Metern, die du da dann idealerweise hältst. Dementsprechend ist es super schwer, in diesem orangenen Licht zu bleiben. Also ich hatte eigentlich nie ein Licht vor mir, weil ich habe eigentlich eher die ganze Zeit darum gekämpft,
also noch safer
in dieses orangene Licht zu fahren. Aber dann kam halt irgendwie wieder so ein, ging es halt irgendwie wieder bergab, irgendwie über die Kuppe drüber. Dann war halt wieder kein Licht.
Ah, okay.
Und dann kurz.
Also gerade auf so einem Kurs halt dann, ne? Wo es auch viel
bergunter genau,
und hoch
genau,
geht, weil du
auf
musst
so einem
auch
Kurs
aufpassen,
ist noch schwieriger, ja.
Wenn du runter reinrollst und oder einer, du fährst gerade runter, er fährt hoch wieder nach so zwei Hügeln, du musst dann noch mehr aufpassen, einfach was so die Draft-Distanz dann angeht, natürlich.
Da rollt man super
schneller
schnell natürlich
Rot
dann
bist.
Auch
genau.
ins Rote rein, genau.
Ja. Wie ist die Strecke verglichen mit Neuseeland zum Ironman? Ist es auch so? Oder?
Also Neuseeland Ironman ist nicht ganz so.
Okay.
Bergig, ich glaube, ich meine, die Strecke hat jetzt 1100 Höhenmeter auf 90 Kilometer.
Mhm.
Ironman Neuseeland hat, ich glaube, 1400 Höhenmeter auf 180 Kilometer. Also schon ich meine, insgesamt vom Profil ist es gleich, aber natürlich, es ist nicht ganz so extrem. Also du hast jetzt auch nicht, jetzt hier beim Ironman hast du jetzt auch nicht irgendwie lange Anstiege drin, sondern eher kleine, viele kleine, aber nicht ganz so viel wie jetzt in Wanaka. Ich bin es jetzt aber auch noch nicht abgefahren.
Ja.
also okay. weiß es jetzt auch noch nicht.
Berichtest du später.
Hier. Genau. und ja, so das Straßenverhältnis in Neuseeland ist ja hier so der berühmte, die Neuseeländer nennen das The Chip, also die rauen Straßen. Es ist halt gefühlt einfach nicht kein Asphalt, sondern gefühlt einfach so plattgedrückter Gravel.
Ah, krass.
Und so ist es halt hier aus, also es ist wirklich ja, einfach extrem rau. Mhm. Ich meine, ich habe jetzt 28er Reifen vorne und hinten und habe auch vorher natürlich im Training mit Luftdruck ein bisschen rumgespielt,
ja,
und getestet. Und tatsächlich waren da so 4 Bar, war eigentlich am besten. Also es war so das meiste, schon eher 5.
Mhm.
Ja, 5 oder sogar hinten 5,5. Und da hatte ich jetzt sowohl vorne als auch hinten 4 Bar drin. Es war halt so das meiste, was halt dann eben auch noch angenehm war auf den Straßen. Und es war schon krass. Also ich bin einmal irgendwie mit 4,5 Bar gefahren und da war schon ein krasser Unterschied zu 4 Bar tatsächlich. Und ja, es ist also so an sich die Radstrecke von Challenge Wanaka war im Vergleich zu den anderen Straßen, die es dort in Wanaka gegeben hat, aber eigentlich noch die beste. Also die war zwar rau und so, und dementsprechend ist man einfach langsamer unterwegs, aber nicht so bumpy. Also die anderen Straßen hast halt extrem viel irgendwie so Unebenheiten. Und wenn du da mit Aeroposition vor allem dann irgendwie schnell fährst, dann schüttelt sich wirklich die ganze Zeit durch. Das war auf der Radstrecke zum Glück nicht so schlimm und man konnte schon irgendwie so konstant seine Power einfach drücken. Auch wenn man halt dann einfach ein bisschen langsamer dafür unterwegs ist. Aber das ist ja eigentlich echt gut für starke Radfahrer natürlich. Und ja, sonst bin ich dann Mike Phillips dann die ganze Zeit eigentlich so eben in diesen 25 bis 30 Meter Abstand hinterher gefahren. Teilweise war es dann schon auch echt hart, aber ich habe mir gedacht, ja komm, das soll jetzt auch nochmal hier gutes Training sein. Ich versuche jetzt einfach so lang wie möglich dran zu bleiben und schauen, wie lang es funktioniert, aber klar, der kocht auch nur mit Wasser und musste dann auch irgendwann dann in der zweiten Runde musste er dann auch rausnehmen. Und er dachte dann eigentlich so, er hat mir danach auch so gesagt, ja, er hat dann rausgenommen, hat halt gehofft, dass ich irgendwann rumkomme. Aber ich war eher so hinten so, oh, endlich, jetzt kann ich auch mal hier ein bisschen durchschnaufen. Also wir sind eigentlich diese
eine... Du hast deine Drafting-Strategie, so weit man es bei 23 Meter sagen kann, aus dem Schwimmen perfekt beim Radfahren fortgeführt.
Ja, genau. Ja, es war schon so, also gerade so die erste Runde, ich meine, im Schnitt hatte ich, glaube ich, knapp 350 Watt für die erste Runde, das waren zwei Runden. Aber durch dieses Rauf und Runter war es natürlich immer, wenn man dann eigentlich ordentlich treten konnte, eigentlich immer so 380, 390 Watt auf der ersten Runde. Und auf der zweiten Runde waren es dann so, ja, so 350 Watt. Und das war auch ein gutes Zeichen, dass ich dann bei 350 Watt sagen konnte, oh ja, jetzt endlich mal ein bisschen entspannt.
Also wenn du das dann einfach entspannt beim Ironman durchfährst, Fred,
ja, also ich muss sagen, Mike Phillips ist ja auch einer der wirklich stärkeren Radfahrer im Triathlon und auch jetzt gerade jetzt zu diesem Saisonzeitpunkt in Neuseeland ist auch der, würde ich sagen, auf jeden Fall einer, an den man sich halten muss. Also ich meine, der hat Ironman Neuseeland eben dreimal gewonnen. Ja. Also der geht hier dann auch jetzt nächste Woche als Titelverteidiger an den Start. Und ja, deswegen wusste ich auch, dass das jetzt so, dass das einfach so ein bisschen der Richtwert ist und wollte natürlich dann auch unbedingt wissen, wie der so die 90 Kilometer fährt, beziehungsweise wie er dann auch läuft. Und dementsprechend musste ich dann um den Sitz in der ersten Reihe natürlich dann auch ein bisschen fighten. Aber ich habe mich echt stark gefühlt auf dem Rad. Also sowohl beim Schwimmen auch schon und dann auf dem Rad. Gerade ging es weiter und insgesamt, auch wenn die Wattwerte hoch waren, der Puls war eigentlich echt immer recht niedrig. Und ich hatte mich immer gut von irgendwelchen 400, 420 Watt Spitzen, konnte ich mich auch immer sehr schnell erholen. Das ist auch ein sehr gutes Zeichen auf jeden Fall war. Und ich bin auch wirklich nicht irgendwie nach 60 Kilometern hops gegangen. Also es war schon so ein Tempo, dass ich wirklich eigentlich sehr gut die 90 Kilometer so durchfahren konnte oder vielleicht sogar auch noch ein bisschen länger hätte fahren können.
Ja, ihr habt ja rausgenommen.
Ja, genau, das sind ja nur noch, ja. Ich meine, am Ende hatte ich 348 Watt Normalized Power und 335 Watt im Schnitt. Und genau, das ist so,
wenn man das kurz vergleicht zu sonst deinen guten Mitteldistanzleistungen, jetzt so, keine Ahnung, ist natürlich anders, weil es runter und hoch geht. Da ist Normalized natürlich viel höher als jetzt Average. Wenn man jetzt Samorin nimmt, wo alles flach ist, wo das sehr nah beieinander liegt. Aber was waren da nochmal so deine besten Leistungen? War das so 3,50, 3,60 Average?
Ja, also genau, das Beste, was ich jemals hatte, war, glaube ich, 3,50 Average. Ein Samorin, glaube ich. Ja, also 3,48 Average oder sowas.
Schon sehr gut jetzt, wenn du das
vergleichst. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Dass du so nah nach den 4 Wochen rangekommen bist und vor allem mit Ironman-Training, ne? Das ist ja nicht jetzt, dass du 380 Watt Intensität trainiert hast, sondern das ist ja eher etwas, was du selten im Training hattest die letzten Wochen.
Ich glaube, genau das war auch das Problem für das Rennen. Es hat sich zwar nicht zu hart angefühlt, aber dadurch, dass ich es halt einfach nicht trainiert habe, musste ich schon dann beim Laufen am Anfang erstmal dafür büßen. Das habe ich direkt gemerkt. Also da war wirklich einfach, ich meine, ich habe erstmal den Wechsel, habe ich komplett verkackt, meinen zweiten Wechsel. Ich habe ewig gebraucht, um meine Schuhe anzuziehen, weil meine Finger noch so ein bisschen eingefroren waren eben, weil es war halt echt noch kalt auf dem Rad. Ich hätte auch auf jeden Fall so Schuhkappen gebraucht, also auch so meine Zehen und Füße waren super kalt. Und ich finde, das ist das Allerschlimmste beim Laufen, wenn noch so diese Füße kalt sind und man die einfach nicht spürt. Die haben auch 5 Kilometer gebraucht, bis die endlich aufgetaut sind.
Das ist so und mies, auch wenn du die Schuhe anziehst und nicht weißt, sind die jetzt drin oder hängt dann Zeh draußen, genau. Wenn du es nicht spürst.
Ja, das war echt unangenehm und eben beim Laufen am Anfang muskulär war alles so ein bisschen, ja, super unrund und wie als ob ich so meine Beine nicht ansteuern kann einfach. Und das hatte ich früher das extrem oft, wo ich halt noch so, auch immer All-Out-Rad gefahren bin und dann beim Laufen mal so ordentlich dafür bezahlt habe, da hatte ich das auch fast immer so und jetzt hatte ich das halt schon ewig, schon so 2 Jahre mindestens nicht mehr. Aber jetzt, dadurch, dass ich wirklich dieses Radtempo, diese Wattwerte über so einen langen Zeitraum dann jetzt auch nicht so gewohnt war, weil wahrscheinlich auch ein Grund, ich meine, gut, es ist natürlich insgesamt von der Fitness jetzt Februar, ich bin jetzt gut in Shape gekommen, haben ja auch dafür trainiert, aber natürlich bin ich jetzt noch nicht irgendwie in der Peak-Shape oder in der europäischen Sommer-Shape, ja. so wie jetzt die Neuseeländer auch. Und und dann bin ich erstmal wirklich da rumgejoggt mit Ironman Herzfrequenz und Ironman Pace. Also ich meine, das war das einzig Gute, dass ich wirklich dann erstmal so, ja okay, dann laufe ich halt jetzt einfach mal. Ich meine, es ist am Ende auch ein Training für einen Ironman und wenn ich halt jetzt nicht warm werde, dann laufe ich halt hier einfach einen Halbmarathon im Ironman Pace. Ist dann auch zumindest perfektes Training. Irgendwann kam dann auch ich war dann in Position 3, ich meine dieser Ivan Abele, der hatte sich vorne noch so eine Minute vor uns die ganze Zeit halten können auf dem Rad, also er ist fast die gleiche Radzeit gefahren wie Mike Phillips und ich, aber quasi mit Mike Phillips oder durch einen schlechten Wechsel ein bisschen hinter ihm auf die Laufstrecke, dann in Position 3 und dann kam schon der Jack Moody, kam dann so nach 5 Kilometern von hinten angelaufen, also ein extrem starker Läufer, der eigentlich nicht so stark Rad fährt, aber an dem Tag echt stark Rad gefahren ist. Ich meine, die Strecke durch die bergige Strecke kam ihm vielleicht auch ein bisschen entgegen, aber der hat nur so knapp 2 Minuten auf uns verloren. Und ja, der hat mich dann schon nach 5 Kilometern hat er mich dann schon eingeholt. Und dann war ich an Position 4 und bin halt dann da so rumgejoggt und habe mich eigentlich schon damit abgefunden, dass ich jetzt, also dann war eine größere Lücke. Da habe ich eigentlich dann schon damit abgefunden, dass ich da jetzt irgendwie Vierter werde und halt irgendwie so ein, ja, gute Ironman-Session noch ins Ziel bringe. Und irgendwann ist muskulär, das Gleiche hatte ich auch eigentlich bei den Ironman-Rennen, dass gerade so mein Rücken und alles einfach muskulär ist, ein bisschen warm geworden ist und aufgewacht ist vom harten Radfahren. Und dann konnte ich wirklich... Ich hatte auch extrem viel Energie, weil ich so viele Carbs auch zu mir genommen habe, um auch das zu trainieren für einen Ironman. Also ich habe wirklich extrem drauf geschaut, wirklich alles auszutrinken auf dem Rad. Ich meine, es war auch kalt, dementsprechend muss man dann nochmal extra schauen, dass man genug trinkt und auch so die ganzen Carbflaschen austrinkt, die ganzen Gels nimmt. Und habe auch wenn ich jetzt beim Laufen vielleicht nicht gebraucht hätte, trotzdem versucht, alle Gels zu nehmen, die ich geplant habe. Und dann nach der Hälfte des Rennens nach Hälfte des Laufens bin ich dann richtig aufgewacht und konnte dann nochmal einen Gang zulegen. Aber habe mir erstmal so gedacht, ja, ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ich laufe jetzt einfach so, ja, bin mit Puls vielleicht 10 Schläge höher, also nicht so im Limit, aber schon dann schneller als Ironman Pace zumindest. Ich meine, es ist auch eine echt anspruchsvolle Laufstrecke. Das geht dann so am See auf so Trails entlang, so rauf und runter. Und nach dem Wendepunkt geht es dann so auf die, so in das Wohngebiet rein und da sind dann auch noch so ein paar steilere Anstiege, ist dann auf Asphalt, aber so mit so ein paar steileren Anstiegen auch so bergauf und bergab. Also auch eine recht anspruchsvolle Laufstrecke, aber die hat echt Bock gemacht, also auch sauschnell rumgegangen und insgesamt dort zum Laufen ist auch wirklich ein Traum, also Radfahren war so ein bisschen so, ja, also mit den Straßen und gerade auch den vielen Verkehr durch die Touristen, würde ich jetzt nicht für eine längere Zeit da trainieren wollen, aber so das Laufen war wirklich ein absoluter Traum. Da hast du wirklich so, ist wie so, ja, so ein Trailparadies. Da an dem See kannst du in die Berge laufen, kannst flach laufen, kannst hügelig laufen, Trail, Asphalt, hast du wirklich alles und das hat richtig Bock gemacht.
Aber wirklich und wegen so, den Touris, weil es dann zu voll ist, einfach um einfach mal schnell ins Café zu gehen oder sonst was oder dann mit dem Auto.
Ja, und auch also, halt,
wenn du Rad
ja,
fährst, auch, sind so viele
wenn
Autos
du Rad
unterwegs
fährst, ja, genau, das auch. Also die fahren ja dann da auch alle, ich meine, es ist nicht so, das ist halt das Ding, in Europa hast du ja immer irgendwie kleine Straßen, Parallelstraßen, wo du da mit dem Rad fahren kannst und alle Autos fahren halt eher auf der Hauptstraße. Da hast du halt einfach nur diese, wie halt eigentlich in allen Kontinenten außerhalb von Europa, hast du halt die Hauptstraßen und da fahren halt alle. Und ja, das ist dann, da hast du natürlich dann eben nur die Straßen, wo dann auch alle ja, zum Wandern fahren oder ja, sonst wohin. Und da ist dann schon teilweise richtig viel los in Wanaka. Das hier ist hier in Taupo deutlich besser. Da hast du halt viel mehr so ländliche Straßen auch, wo halt eben nicht viel los ist und ein bisschen mehr Möglichkeiten, wo du schön ruhig auch einfach fahren kannst.
Ja.
Und ja, zum Laufen zurück. Ja, und dann bin ich irgendwann, hat mir Jana so zugerufen, dass hier der Ivan Abele bisschen hoch geht und gar nicht mehr so weit vor mir ist. Und ja, da hatte ich noch die Motivation dann gefunden, natürlich noch aufs Podium zurückzulaufen. Und habe den irgendwann so vor mir gesehen und habe dann auch immer so geguckt, wenn der irgendwie so an dem Pfosten da vorbeigelaufen ist, habe ich so auf die Uhr geschaut. Okay, jetzt, wann komme ich da vorbei? Habe so selber Splits genommen, weil es gab so ein paar Geraden, wo man so ein bisschen weiter gucken kann. Und ich bin also zwischen...
Hast du auf die Uhr geguckt dann auch so richtig? Oder?
Ja, ich habe geguckt. Also es waren halt dann wirklich nur noch, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Das war 6 Kilometer vor Ende.
Mhm.
Und da waren es aber halt noch, also es war halt so am Wendepunkt hinten. Das war das erste Mal, wo ich ihn dann gesehen habe. Und da waren es 40 Sekunden. Das waren 6 Kilometer vom Ende, 40 Sekunden. Also jetzt auch nicht so... Nicht super wenig, sag ich mal. Gerade für eine Mitteldistanz ist jetzt nicht so wie ein Ironman, dass man da 40 Sekunden super schnell zuläuft, weil der halt irgendwie ein bisschen hoch geht. Sondern es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie komplett hops geht. Läuft natürlich noch ein starkes Tempo und dann 40 Sekunden in 6 Kilometer zulaufen ist schon eine Challenge. Und ich bin dann auch wirklich sehr langsam nahe gekommen. Also ich habe schon gesehen, okay, ich mache hier pro Kilometer irgendwie. Am Anfang waren es also ja 5 Sekunden immer zu und irgendwann waren es dann so mit 3 Kilometer to go waren es dann noch 15 Sekunden und dann kam so ein Backup-Stück, so ein relativ steiles Backup-Stück, irgendwie so 200 Meter und da habe ich dann mal meine Backup-Laufkünste. Liebe Grüße an Strati.
Ja, wollte ich sagen.
Habe ich meine Bergablaufkünste da mal ausgepackt und bin dann gefühlt in den 200 Metern dann die 15 Sekunden zugelaufen. Diese letzten Krass. 15 Sekunden.
Ja.
Und das war natürlich geil, weil so oft habe ich das natürlich auch nicht, dass ich irgendwie so beim Laufen nochmal so schön von hinten komme und nochmal jemanden einhole.
Und dann hast du ihn damit auch wahrscheinlich direkt gebrochen, oder?
Ja, ich bin natürlich dann erstmal, da kam auch noch so eine Verpflegungsstation unten, natürlich erstmal hinten geblieben. Du bist nicht direkt vorbei. Ja, ich habe was getrunken, kurz durchgeschnauft, weil ich habe davor schon Gas gegeben, weil ich halt die ganze Zeit den so vor mir gesehen habe.
Mhm.
Und gefühlt hat er aber halt auch Gas gegeben, weil er wusste, ich komme von hinten. Also ich habe schon gesehen, dass er da schon ordentlich am Fighten ist, dass er es halt so schwer wie möglich für mich macht. Und dann bin ich beim nächsten Bergaufstück, bin ich dann ja quasi so an ihn vorbeigelaufen, dass er auf jeden Fall keine Chance hatte, irgendwie an mir dran zu bleiben. Also da noch kurz mal das Tempo angezogen und dann ja hatte ich den dritten Platz dann auch relativ schnell sicher. Und ja, dann waren es eh nur noch ja knapp 2 Kilometer bis ins Ziel. Und muss auch sagen, ich bin dann auch ich bin die letzten, glaube 10 Kilometer bin ich im 3:30er Tempo gelaufen, und die letzten 5 Kilometer sogar im 3:25er Tempo.
Ah, krass.
Also da sind meine Beine echt, echt aufgewacht. Und ich muss, also hat sich auch, jetzt war es nicht so, dass ich irgendwie dann im Ziel am Ende war. Also ich hätte da gut und gerne nochmal
Also hast du den.
eine Runde oder 2 Runden dranhängen können.
Also kann man sagen, du hast den zweiten Platz in der Wechselzone hergegeben.
Ja, das
Herr
Ding ist
Mike
halt
Phillips ist ja
wirklich,
nicht
ich
viel
bin am
schneller
Ende.
gelaufen als
Ja,
du. Also
das
klar
war
durch
das
den
Krasse.
negativen Split.
Das war das Krasse. Ich meine, wenn man so die Ergebnisliste auch sieht, dann denkt man, ich hatte irgendwie so ein Battle mit Mike Phillips. Ich habe den aber zu
Ja.
keinem Zeitpunkt beim Laufen gesehen, außer ganz
Und
am
ganz am
Anfang so
Ende.
100 Meter vor mir und dann auf einmal ganz am Ende wieder 100 Meter vor mir. Aber also ich habe das dadurch am Ende war halt nochmal so ein bisschen gekurvt, deswegen wusste ich auch nicht. Ich meine, ich hätte jetzt nicht schneller laufen können, aber ich hätte halt länger laufen können. Also richtig so Ironman-Legs.
Aber gutes Zeichen,
Und
Fred. Ist doch
ja, auf
geil.
jeden Fall. Gerade so, wie es mir halt auch am Ende von diesem Halbmarathon ging, habe ich mir halt auch gedacht, ey, das ist echt perfekt. Also die Laufform ist eigentlich perfekt für einen Marathon. Gerade jetzt auch mit dem harten Radfahren davor. Und bei Mike Phillips war es eher andersrum. Also der ist erst die ersten 10 Kilometer, ist mir schon erstmal ordentlich davongelaufen. Und keine Ahnung, war dann schon so 1,5 Minuten, glaube ich, sogar vor mir. Und ist dann am Ende, gut, ich meine, ich bin auch einen deutlichen Negativ-Split gelaufen und er ist eher konstant gelaufen. Aber ja, dann am Ende habe ich den auf einmal wieder vor mir gesehen und habe ich auch gedacht, ah shit, jetzt entweder beim Wechsel oder auf jeden Fall in der ersten Runde habe ich den zweiten Platz verloren. Das war natürlich das Einzige, was ein bisschen ärgerlich war. Aber ja, all in all. War ich dann super happy mit dem dritten Platz und auch so mit meiner Gesamtleistung, also abgesehen so von den ersten 10 Kilometern, beim Laufen war es echt ein sehr gutes Rennen von der Leistung, Schwimmen, Radfahren und auch einfach so, ja, vor so eben, wie gesagt, so das Gefühl auch im Hinblick so auf den Ironman. Also war jetzt so kein Zeitpunkt so, dass es irgendwie so boah, ich bin jetzt am Ende, wann ist es endlich vorbei? Sondern wirklich
Ja.
eher so, also ich kann jetzt nicht schneller, aber ich kann länger. So halt perfekte Ironman-Shape einfach.
Geil. Also, man hört schon durch, du bist happy, dass es bald auf den Ironman geht, dass es nicht mehr lange ist. Es sind jetzt noch anderthalb Wochen noch gut.
Ja, zehn Tage,
Dann
ja.
geht's ab. Also kann man sagen und zusammenfassend, Saisonauftakt geglückt.
Ja, voll. Nee, also wie schon am Anfang gesagt, es war eher eins meiner besten ersten Rennen der Saison. Und das Ganze schon im Februar, das stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich, nicht nur jetzt auf Ironman Neuseeland, aber auch auf die ganze Saison. Und gerade natürlich jetzt eben nach der Ellbogenverletzung, wo ich dann teilweise auch nicht wusste, wie wird jetzt diese Saison werden jetzt mit der Platte drin und der immer noch eingeschränkten Beweglichkeit, aber ja, jetzt bin ich da, habe ich da auf jeden Fall wieder gut Selbstbewusstsein tanken können und auch so ein bisschen hier das Momentum wieder aufbauen.
Du weißt, wer sich jetzt freut und sich bestätigt fühlt in seinen Aussagen, oder?
Ja, genau. Weiß ich ganz genau. Ja, wer weiß, vielleicht ohne Verletzung hätte ich Challenge America
Gurkeman.
schon gewonnen hier.
Ja, wer weiß. Oder Vierter geworden.
Ja.
Übertraining.
Nee, aber man, also ist schon auch so zu Jack Moody und Mike Phillips. Ja, ich glaube, die werden hier auf jeden Fall jetzt beim Ironman Neuseeland auch eine Rolle spielen. Die waren ja auch hier. Eben Mike Phillips hat letzter gewonnen, aber Jack Moody war oft Ironman Dritter. Und der war jetzt echt extrem gut in Shape. Und ich glaube, jetzt so die Neuseeländer ist wirklich, auch wenn man als Europäer vielleicht auf die Startliste jetzt vom Ironman Neuseeland schaut und denkt, ja, es geht eigentlich so gut, es ist gar nicht besetzt. Ich meine, klar, ich hätte auch gedacht, es ist besser, noch besser besetzt. Aber das Ding ist
Ja.
halt, als Europäer kennt man oft diese ganzen Neuseeländer und Australier nicht, die wirklich nur teilweise auch eben in deren Sommer richtig gut performen. Und dann halt, wenn es drauf ankommt, in Europa sind die halt irgendwo. Ich meine, Jack Moody war letztes Jahr Challenge Rot am Start. Aber keine Ahnung, wie viel der dann am Ende war, aber auf jeden Fall deutlich, deutlich hinter mir. Aber ja, wenn man dann sein Ergebnis irgendwie letztes Jahr vom Ironman Neuseeland anschaut, dann denkt man, und dann auch so die Splits und so, wenn man die Strecken dann hier so kennt, dann denkt man schon, okay, wow. Also es wird auf jeden Fall einer sein, den man auch erstmal schlagen muss. Und er hat jetzt auch bewiesen, dass er in extrem guter Form ist. Und Mike Phillips sowieso als Titelverteidiger. Also das ist halt, sagen wir mal so, als Europäer drehen sich die Karten hier halt dann einfach um. Also wenn man als Europäer hier herkommt, dann in deren Sommer und da dann performen muss, haben natürlich die ihren Heimvorteil.
Absolut.
Und das darf man nicht unterschätzen, und habe ich dann schon auch gemerkt, jetzt dann Challenge Wanaka. Ich meine, da dachte ich auch vorher, ja, so an einem guten Tag denke ich auch, dass ich das gewinnen kann. Und hätte auch gedacht, jetzt, wenn ich jetzt meine Leistung anschaue von allen drei Disziplinen, dass ich mit der Leistung das auf jeden Fall gewinne. Aber klar, so Mike Phillips hätte ich dann vielleicht irgendwie noch schlagen können, aber Jack Moody war dann doch knapp 3 Minuten vor mir am Ende. Also das wäre da schon noch ein Stück gewesen, und da hätte ich schon noch mal mit einer noch besseren Shape theoretisch am Start stehen müssen, um den da zu schlagen. Aber ja, am Ende des Tages Ironman natürlich wieder eine komplett andere Geschichte.
Absolut. Wann hast du erfahren, dass die Norweger nicht starten? Das hast du ja natürlich schon gesagt, auf Lanzarote irgendwann.
Ja, wir waren am Abreisetag oder an meinem Abreisetag, da sind die gerade am Tag davor angekommen. Und wir haben uns dann noch beim Frühstück im Barcello getroffen, uns auch zusammen gefrühstückt. Und da war es schon so, dass Gustav meinte, er ist irgendwie vor einem Monat oder so mal umgeknickt und hat da Probleme eben zu laufen. Und Kasper hat Probleme mit seiner Achillessehne. Das ist bei dem, glaube ich, auch so ein Kommen und Gehen. Das hat er auch schon ein paar Jahre jetzt, dass er immer mal wieder da eben an Achillessehne verletzt ist. Und die waren auf jeden Fall beide, meinten sie konnten nicht laufen. Auf Strava sind sie allerdings gelaufen. Ich meine, Gustav ist sogar mit Spikes auf die Bahn. Dann habe ich mir halt gedacht, okay, so schlimm kann es gar nicht sein. Und vor allem Gustav hat auch noch so geklungen, zu dem Zeitpunkt hat Gustav auch noch eigentlich noch gesagt, ja, Neuseeland safe. Also mein Blumi sowieso, der hat gar nichts. Blumi hat nur aus Solidarität gesagt, we are all injured.
Stark.
Und Kasper war aber schon so, ja, also da hat man schon rausgehört, dass es der wahrscheinlich nicht den Trip nach Neuseeland macht. Ich glaube auch bei Kasper ist im Kopf wirklich so all in Kona. Während bei Gustav und Christian ist schon eher wieder so Pro-Series. Oder Blumi hat ja heute announced, Challenge Rot, Start. Ja, heute auf Instagram. Ist natürlich auch wahrscheinlich großes Ziel für ihn.
Auf jeden Fall. Also beides, wenn man ihn kennt. Der macht ja dann noch Texas. Dann hat er
ja, genau, Rennen. Also er macht Pro-Series, Rot, Kona, 4 Langdistanzen insgesamt.
Crazy.
Ja, bin ich mal gespannt, ob das nicht mal, ob er, ich sage, er wird in Kona wieder Dritter.
Das ist eine Prognose, die ich unterschreiben würde wahrscheinlich, ja.
Ja.
Also bei 4 Langdistanzen, auch für Christian Blumenfeld wird es dann, also keine Ahnung, ne, vielleicht gewinnt er es nachher und setzt nochmal so einen großen Reiz, wie er noch nie gemacht hat, und sein Körper denkt sich, ey, geil, more is more, more is better, bin in Top-Shape jetzt. Wir werden am Ende der Saison, im Oktober werden wir mehr wissen. Aber was hat das mit dir gemacht, wo klar war, die starten nicht?
Gar nichts eigentlich, weil für mich war im Kopf die ganze Zeit dieser Kona-Slot. Es gibt 4 Slots hier beim Ironman Neuseeland. Das ist mein einziges oder mein primäres Ziel. Ja. Alle anderen Ziele entscheiden sich erst im Rennen. und die sind alle drei schon qualifiziert, die müssen alle drei nur validieren. Das heißt, die werden sowieso
waren
außen vor
aus
gewesen.
Aus deiner Rechnung waren die eh raus.
Genau, und jetzt ist es halt nur Christian Blumfeld und Rasmus Svenningsen, die beide schon qualifiziert sind und am Start stehen hier in Neuseeland. Das heißt, wenn die vorne landen sollten, ist quasi Top 6
Wen siehst du
so
da?
das
Wer
Ziel.
sind deine Hauptkonkurrenten um den Kona-Slot?
Auf jeden Fall hier wieder, also Mike Phillips, Jack Moody, wie schon angesprochen. Dann Kyle Smith, der Local. Trainiert
Wie ist
natürlich
dein
auch bei
Shape? Von dem
Dan.
hat man lange nichts mehr gehört.
Ja, er hat ja auch, kurz nach mir hat er sich das Schlüsselbein gebrochen. Wahrscheinlich haben er und ich halt eben ein ähnliches Trainingsprogramm seitdem. Also ja, ich bin halt wenn es eine Mitteldistanz wäre, also dann würde ich safe sagen, okay, Kyle wird hier einer der Hauptkonkurrenten. Mein Langdistanz ist bei ihm auch hier. Ich glaube, er hat schon zwei Langdistanzen gemacht, aber das war jetzt vor 3 Jahren oder sogar 4 Jahren. Eben da bei der Ironman St. George, wo der auch ja auch richtig stark unterwegs war. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Ironman Neuseeland, aber ich weiß es gar nicht, wie er da war, aber auf jeden Fall auf dem Podest. Und ja, deswegen, keine Ahnung, kann ich es auch schwierig einschätzen, wie dann der halt eben performt jetzt auf Langdistanz. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlicher, ihn auf Langdistanz zu schlagen, als auf Mitteldistanz. Das wollte ich damit sagen.
Ja, ist durchgekommen. Ich habe gerade geguckt, ob ich es schnell hier irgendwo finde, seine Erfolge, aber
Aber bei ihm ist halt auch das Gleiche. Also, der kommt sogar hier aus Taupo. Ich meine, es ist ein Heimrennen. Ich weiß, wie es ist mit den Heimrennen durch Challenge Weichsee. Da hat man halt einfach nochmal so ein bisschen extra Energie.
Wanaka hat er gewonnen, die volle Distanz.
Ach, da war Wanaka noch volle Distanz.
Der Vorsprung vor 5 Minuten auf Mike Phillips. Ja.
Aber das war Challenge.
Sieg, Challenge, Wanaka, volle Langdistanz, ja. 2024.
Ah, okay.
Ja. Das steht hier jetzt zumindest, was jetzt hier ganz schnell ausgespuckt wurde. Also
Ja, auf jeden Fall.
er ist auf
So
jeden Fall ein Contender.
für die Hawaii-Quali, die Neuseeländer, Jack Moody, Mike Phillips, Kyle Smith und Trevor Foley aus Amerika. Von den Gerüchten, die ich gehört habe, ist der extrem stark in Form im Moment.
Hier ist doch, sorry, Wanaka, ich habe nochmal hier nachgecheckt, ist doch Halbdistanz gewesen, 24.
Okay.
Ja.
Er muss auf jeden Fall einen Ironman gemacht haben noch, weil er war ja bei Ironman WM in St. George am Start. Das heißt, er muss ja sich qualifiziert haben.
Ja.
Also irgendwo hat er noch. Also ich hatte auf jeden Fall zwei Ironmans schon gemacht. Das hat er mir gestern noch mal erzählt und das waren halt nur irgendwie 3, 4 Jahre her. Und das Einzige bei Trevor Foley ist allerdings, dass der erst einmal außerhalb von der USA geraced ist. Das war beim Ironman Frankfurt. Und da
Ah, das
Hat er, glaube
Regenrennen,
ich,
da war ich auch
ja,
im
genau. Und
Game,
da hat
stimmt.
er irgendwie ja, also ich weiß gar nicht, ob er da gefinisht hat, auf jeden Fall einen schlechten Tag gehabt. Und ansonsten ist er noch nie außerhalb von den USA geraced und das finde ich ist schon so, boah, ich weiß, also ich meine, klar, es kann gar nichts, kann absolut gar nichts heißen, aber ich finde es dann doch irgendwie nochmal was anderes. Gerade ich meine, Neuseeland, ich glaube, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wann der dann hierher kommt. Aber ja, der ist auf jeden Fall super stark in Shape, gerade so einfach ein extrem starker Radfahrer und Läufer. Beim Schwimmen ist immer ein bisschen zurück. Aber genau, das wird sicher einer, auf den man schauen muss.
Ja.
Und ich würde sagen, so, dass die vier sind so meine Hauptkonkurrenten für den Slot. Ich meine, Rasmus Svenningsen extrem stark. Der hat da ist aber eben schon
Definitiv.
qualifiziert. Und
Blumieb extrem
Blumenfeld,
stark,
also
auch
ja,
qualifiziert.
auf Blumenfeld gucke ich gar nicht. Der ist
Ich
schon
hab's
so außen vor.
jetzt aber
Ich
für
gucke
dich
nochmal
noch
die
rausgefunden.
Startliste.
2021, dann gebe ich dir das Update. hat Kyle Smith Ironman New Zealand gemacht, ist Dritter geworden in 7 Stunden 56. Also ist 46, 32 geschwommen, also 4,23 Grad, 2,51 gelaufen.
In Taupo.
Genau, ist dann.
Also er kennt das Rennen. Ich meine, ist jetzt eine neue Radstrecke. Auf jeden Fall, ja. Die Laufstrecke ist gleich. Wenn man da 2,51, glaube ich, hostet er ja keinen Slot. Also da muss er auf jeden Fall schneller laufen.
Ja, es war 2021, Fred. Das Game ist abgesteppt,
ja.
Wie man so schön sagt.
Einen habe ich noch vergessen. Pierre Lecor macht seine erste Langdistanz.
Oh ja,
seinen ersten Ironman.
Stimmt.
Genau, da bin ich auch mal echt gespannt. Ich glaube, also sicher sehr stark, aber was den, glaube ich, nicht in die Karten spielt, sind die 20 Meter. Gerade dann auf 180 Kilometern. Aber vom Rad, also sollte auf keinen Fall mit ihm vom Rad steigen. Da braucht man schon wahrscheinlich.
Ich glaube, das wäre besser.
Genug Vorsprung. Und ansonsten startet noch so Matt Hansen.
Mit dem darfst du auch nicht vom Rad steigen?
Ja, genau. Aber ich glaube, wenn, ja.
Also pass auf, wir besprechen jetzt Taktikbesprechung. Machen wir jetzt kurz, bevor wir uns
vom Rad steigen,
allen verlieren.
Mit 10 Minuten vor dem Umfeld.
Wir machen einfach, du machst wieder Schwimmen, genauso in Wanaka. Du holst dir jeden guten Wasserschatten, führst dann die Verfolgergruppe aus dem Wasser an. Und dann wartest du einfach, bis Mike Phillips kommt, fährst mit dem mit dem Fahrrad nach vorne und dann läufst du das Ding einfach nach Hause und holst dir den Slot.
Perfekt. Und da schreibe ich so.
Easy, oder?
Ja,
das
also
ist jetzt Race Prediction. Lass
dann
den arbeiten für dich.
Ansonsten sind natürlich noch einige andere Neuseeländer und Australier, die ich jetzt auch nicht so gut kenne. Aber mit dem halt dann einfach rechnen muss. Ja. Weil die halt auch jetzt auch wirklich in Shape sind teilweise. Und dann gibt es natürlich immer irgendwelche Überraschungen, von denen man noch nie was gehört hat, die dann auf einmal irgendwie vorne dabei sind. Also ja, sehr unpredictable. Und ich meine, am Ende des Tages ist es ein Ironman. Ich glaube, da muss ich erstmal sowieso für mich selber einfach ein gutes Rennen hinbekommen. Das ist einfach schon schwierig genug. Also ich bin zuversichtlich, dass wenn ich so eine Leistung wie Rot reproduzieren kann, bin ich zuversichtlich, dass es für einen Slot langen wird. Aber das muss ich natürlich auch erstmal schaffen. Und ja, aber Form passt. Und eigentlich
Mindset passt,
ist, Momentum eigentlich ist es
passt.
Nur eine Frage, kann, eigentlich kann ist es losgehen. Nur eine Frage von Pacing und Nutrition.
Ja. Essen. Beim Essen habe ich eigentlich bei dir auch keine Sorgen.
Ja, da glaube ich auch.
Ich habe
richtig Bock auf das Rennen. Also einfach, ich bin ja so viel motivierter jetzt für die Langdistanz einfach als für Mitteldistanz. Hab da einfach richtig Bock drauf, auch wenn ich weiß, dass es hinten raus hart wird, aber genau diesen Moment warte ich einfach wieder ab. Und ich weiß, dass er kommt irgendwann nach 30 Kilometern.
Aber das hast du ja auch jetzt die zweimal einfach, muss man ja sagen, auch gerade beim Laufen hinten, die letzte Dinger, das lief ja trotzdem noch gut bei dir.
Ja,
also
aber
bei Langdistanzen, wo
also
du verloren
rot fand
hast,
ich
irgendwie
nicht. Rot. Nee, rot fand
ja,
ich
ja, aber
da.
Schon noch okay. Du bist
das
ja
Ding,
nicht komplett geplatzt oder
das
irgendwas.
Das Ding war
ne?
in Rot. Also ich bin nicht ganz happy so mit meinem Marathon in Rot. Und vor allem war es in Rot einfach, war ich vom Mindset einfach, weil es auch die erste Langdistanz war, ich wusste nicht, was kommt. Ja. Das Problem war in Rot, dass, also ich wusste, dass ja irgendwie irgendwas kommt, von dem, wo alle reden. Ich wusste ja, dass das kommt. Ich wusste nur nicht, was es ist und wie sich's anfühlt. Und das Ding war, es hat mich trotzdem überrascht. Und,
wie hart es kommt.
Hat mich mental in Rot halt eben bekommen. Das war das Problem. Ich dachte halt, in Rot, auf den letzten 10 Kilometern dachte ich, niemand läuft so langsam wie ich gerade.
Ja.
Und wusste nicht, dass alle so langsam wie ich gerade laufen. Und jetzt, wo ich das weiß, jetzt, wo ich mental mehr darauf eingestellt bin, dass es allen so geht, kann ich damit viel besser umgehen. Also in der Schweiz
hatte
war das
ja
schon,
vorher auch keiner gesagt in Rot, ne?
Ja, aber wie gesagt, es ist zwar trotzdem, ich wusste, dass es kommt und was es, oder,
ja, ja.
Aber wie sich es dann anfühlt oder dass es allen so geht, irgendwie im Rennen, da denkst du nicht dran, da denkst du dann nur, wie es dir selber geht.
Ich will, dass es vorbei ist.
Und in der Schweiz war das schon, deutlich, deutlich besser. Ich meine, klar, ich bin in der Schweiz auch langsamer geworden, aber ich konnte mich da viel besser über die letzten 10 Kilometer kämpfen. Beziehungsweise gut, Nutrition war auch ein großer Unterschied. Rot konnte ich keine Gels mehr zu mir nehmen, hatte nur Cola, während ich in der Schweiz richtig viel gegessen habe. Und dann ging es mir halt auch viel besser die letzten 10 Kilometer. Also dementsprechend ist es eine Frage von Nutrition und Pacing. Der Rest sollte passen.
Und ein energiesparendes Schwimmen und nicht wie in Rot alleine da den Heldentod sterben.
Ja, wäre schon irgendeinen guten Wasserschatten
finden. Ja, auf jeden Fall.
Hier ist auch so, das ist auch ein Fun Fact, wir sind hier auf einem Vulkan in Taupo. Und der See ist deswegen auch recht warm. Auch das ganze Jahr über. Und es war eigentlich bis jetzt jedes Jahr mit Neo. Aber es ist immer so an der Grenze. Also es ist immer so diese knapp unter 22 Grad. Dadurch, dass halt, wenn man es irgendwie am Abend messen würde, wäre es wahrscheinlich über 22 Grad. An der Früh ist es dann meistens unter 22 Grad. Das heißt, wahrscheinlich wird es schon mit Neo. Aber ja, hier der See ist nochmal deutlich wärmer. Und auch das Wetter hier. Wir sind jetzt ja wieder nördlicher, näher am Äquator. Und man merkt es direkt, einfach so diesen Unterschied zu Wanaka. Es ist viel, viel schwüler und einfach viel. Ich meine, hier sind es an sich nur 3-4 Grad mehr, aber auch eben durch die Luftfeuchtigkeit fühlt es sich wie 10 Grad mehr an als in Wanaka. Und wenn es jetzt so ist, wie zum Beispiel gestern Mittag, da wo ich dann, als ich dann auf Rad gegangen bin, wenn das Wetter so sein sollte, dann beim Marathon könnte schon auch heiß und unangenehm werden. Also dann ist neben Pacing und Nutrition auch Kühlen noch
relevant, ja.
Noch relevant, genau. Aber ja, ich habe geguckt, Wetterbericht soll, ich meine, jetzt geht es ja hier auch sogar langsam wieder in den Herbst. Soll nächste Woche ein bisschen kühler werden als jetzt diese Woche. Genau.
Ja, gut, das ist bist auf alles vorbereitet, glaube ich. Aber es ist ja nicht so heiß, dass es ein riesen
Es ist nicht wie Kona oder ja. Cozumel oder so ein Rennen, natürlich nicht.
Ja.
Aber trotzdem jetzt sowas, was ich halt einfach nicht gewohnt bin. Jetzt eben aus dem europäischen Winter kommend und in Wanaka.
Vor allem, wo es auf Lanzarote nur geregnet hat. Hoffentlich regnet es am Race Day, dann fühlst du dich wie zu Hause.
Ja. Genau. Ja, also
ja,
habe halt jetzt hier noch Einheiten, die ich machen kann, mittags irgendwie, wenn es ein bisschen wärmer ist, aber ja, ansonsten habe ich jetzt so Heat Prep oder so habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich hoffe, ich werde es auch nicht brauchen.
Hoffen wir dann alle, dass es einigermaßen passt, dass das Wetter so ist, wie du es vorstellst, und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall, das Geile ist, diesmal gibt es einen Livestream, den gab es ja leider in Wanaka
genau,
nicht.
Genau, Pro Series auf YouTube.
Genau. Postest du mit Sicherheit nochmal in die Story vorher.
Genau.
Und ich glaube, wir können alle gespannt sein, was da geht. Bei dir heißt es jetzt Füße hoch, die letzten Einheiten irgendwie noch abwickeln. Taper-Phase
ja, also
ist in vollem
jetzt
Gange.
War quasi, gestern war auch nochmal so Dorf zu Dorf von Wanaka nach Taupo. Auch nochmal 11 Stunden. Weil dann fährt man halt von Auckland nach Taupo 4 Stunden mit dem Auto. Das zieht sich dann schon nochmal ganz schön. Halt auch alles über so Landstraßen. Es ist nicht so, dass man hier irgendwie so Autobahnen hat und da irgendwie entspannt einfach fahren kann. Und ja, habe mich dann jetzt die letzten Tage, hieß es halt erholen, natürlich vom Mittelstart, habe ich super schnell erholt. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon mal so schnell von der Mitteldistanz erholt habe. Also ich habe schon am Tag danach gemerkt, oder ich habe eigentlich schon am Race Day gemerkt, danach ging es mir eigentlich
echt gut. Das war ja nur ein Steigerungslauf.
Ja, genau. Und dann am nächsten Tag hatte ich eigentlich irgendwie so, normal bin ich da schon echt auch ja, muskulär einfach kaputt. Aber da ging es mir echt gut. Hatte dann so ein paar Recovery-Sessions, wo ich mich auch gut gefühlt habe. Ich meine, hat natürlich trotzdem nur locker gemacht. Der Reisetag nach Taupo. Dann hatte ich gestern früh so die erste Schwimmeinheit hier in Taupo. mit Kyle Smith und Fenella Langridge ich mich getroffen. Ich hatte 4 Kilometer easy auf dem Programm, einfach so wie zum Reinkommen. Die hatten 5 Kilometer hartes Swimset auf dem Programm. Und ich bin also mit den, das Einschwimmprogramm habe ich mitgemacht, habe mich da so gut gefühlt, dass ich während dem Einschwimmen entschieden habe, ich schon das harte Programm jetzt mit.
Jetzt wird geballert.
Auch weil mein Whoop mir, also ich habe mich halt gut gefühlt und mein Whoop hat mir auch eine super gute Recovery am Morgen gegeben. Also mehrere, wenn ich mich jetzt gut gefühlt hätte und mein Whoop hätte mir aber gesagt, nur um es halt einzuordnen, wie ich das halt immer entscheide, dass ich eigentlich noch nicht erholt bin oder dass mein System halt noch nicht erholt bin, ist, dann hätte ich es natürlich nicht gemacht. Aber so habe ich die guten Arme dann auf jeden Fall genutzt und bin dann mein bestes Set der ganzen Saison geschwommen und das 3 Tage nach dem ersten Rennen.
Und anderthalb Wochen vorm wichtigen ersten Rennen.
Also Schwimmen kommt langsam auch. Schwimmen kommt langsam auch echt rum. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt also ich würde sagen schon, aber auf jeden Fall nicht viel besser als das Set, was ich halt schon mal geschwommen bin. Und würde sagen, Schwimmen habe ich so auch wieder einfach mein Standardniveau auf jeden Fall wieder erreicht, was sehr gut ist. Und jetzt ist die nächsten Tage sind nochmal so ein paar Ironman-Sessions, natürlich auch nicht mehr zu viel, aber schon nochmal so ein bisschen Volumen reinbekommen. Und dann ist nächste Woche Tapern angesagt. Und dann am 7. März, Samstag, 7 Uhr, Ortszeit ist Start, was Freitag, 19 Uhr.
Perfekt, ey, so in geil.
Deutschland Primetime. Ist. Ja, Primetime, aber es dauert 8 Stunden, also muss wach bleiben. Ja,
das war ein Joke, das ist ein bisschen wie Ironman Hawaii.
Also, ja, ist wie Hawaii.
3.30 Uhr, 4 Uhr ist halt Ziel, ne?
Ja.
Naja, mal gucken, Fred.
Ich beeile mich, ich beeile mich.
Beeil dich bitte und mach spannend.
Ja, genau, dass du wach bleibst.
Ja, also ich wette, wenn du einfach beim Radfahren vorfährst, dann das wäre ganz gut für die Zuschauer-Count aus Deutschland.
Stimmt.
Dann bleiben die alle dran. Ja, geil. Also du machst jetzt noch, hast du gesagt, diese Woche ist noch ein bisschen mehr Volumen. Nur kurz so als letztes abschließend, was machst du da noch stundentechnisch jetzt diese Woche?
Insgesamt knapp 20 Stunden. Ich hatte letzte Woche mit der Mitteldistanz auch 21 Stunden. Genau, und jetzt diese Woche sind es auch nochmal so, also irgendwie 10 Stunden Radfahren. Eben mit auch noch ein paar oder zwei intensiveren Einheiten.
Race-Pace?
Ja, genau. Laufen ist eine harter oder härter. Also Race-Pace, Koppellauf steht noch drauf. Und insgesamt glaube ich 60 Kilometer laufen und schwimmen nochmal so 20 Kilometer. Auch mit zwei härteren Einheiten und genau. Und dann ordentlich tapern. Also richtig tapern. Nicht so wie Malaka.
Ja, war ja nicht schlecht. Ja. Vielleicht behältst du dich bei.
Ja,
vielleicht an so einen Ironman trainierst du einfach mal ran, einen Tag vorher, noch so kurz einen Ruhetag. Das ist ja der Rhythmus, den du gewohnt bist eigentlich.
Ja, genau.
Nee, von der Langdistanz lieber nicht. Ich glaube, eine Mitteldistanz, da kriegt man das noch durch, aber Langdistanz, ihr macht das schon richtig auf jeden Fall. Geil, Fred, mega für den, mega. Vielen Dank, wollte ich sagen, für den fürs geile Update von der Reise übers Rennen bis jetzt Ausblick auf den ersten großen Tanz. Da geht's ab und in anderthalb Wochen sind wir alle schlauer und ich würde sagen, wir sprechen einfach möglichst direkt danach wieder.
Genau, machen wir und Nils, Görke, wenn du Fragen hast, schreib mir einfach auf Instagram oder WhatsApp. Weil wenn der jetzt dabei wäre, dann würden wir wahrscheinlich noch eine Stunde aufnehmen.
Zwei. aber Grüße, Nils. Der hört den Podcast ja auf jeden Fall. Tipptopp. Also Fred, dann gute letzte Trainingstage. Und
Dankeschön.
Irgendwo WhatsApp, Insta schreiben wir so oder so vorher nochmal. Aber baller einen raus.
Mach ich. Ciao.
Sehr gut. Ciao, ciao.